Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Eine wunderschöne gute Tageszeit, liebe Community, und herzlich willkommen zum brandneuesten Nana One Anime Podcast, den du jemals gehört hast. Heute stürzen wir uns auf die Winterseason 2024 in der 7. Ausgabe und besprechen, was Japan uns am heutigen Tage so Wunderbares kredenzt hat. Und das mache ich selbstverständlich nicht alleine, sondern zusammen mit Gabby. Hallo Gabby!
Hallo, ich bin Evil Gabby. Und ich begrüße euch zu dieser bösartigen Episode des Nana One Anime Podcast.
Denn heute ist nicht so, wie es scheint. Helden wollen, dass immer alles gleich bleibt. Aber Bösewichte wollen die Welt verändern.
Jawohl, wir haben heute das erste Mal seit 2017, seit 7 Jahren, mal wieder im Podcast eine Themensendung. Yay, Themensendungen. Das ist nicht das ist einfach so passiert. Wir haben unser Zufallsgenerator, der Anime auswürfelt, hat einfach für heute 3 Anime mit dem Wort Villain im Titel ausgewürfelt. Und das ist heute der Tag der Bösewichte. Heute sind wir ganz, ganz böse und geben jedem verfickten Anime 1 von 10. So, bam.
Ja. Sind wir eigentlich durch, ne?
Ja, sind wir durch. Brauchen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Alles 1 von 10. Alles, wo Villain im Titel steht. Ich sag nicht mal die Titel an, weil ich so böse bin.
Ja, das ist aber wirklich böse. So. Und bei jedem Studio dann so. Das Studio, das hier animiert hat, ist ein schlechtes Studio.
Ja, wäre besser gewesen,
wo nur untalentierte Leute
wenn
arbeiten.
Wenn Mappa das animiert hätte.
Oh, das ist aber wirklich böse.
Und fliegende Untertassentisch.
Genau. Na? Und Witzstudio.
Nee, die sind eher mit Studio.
Ja,
also One Punch Man Staffel 3 nicht bei Mappa oder WIT Studio, wie geleakt, sondern bei JC Staff, brandaktuelle News heute. Wir machen ja für euch jetzt hier mal einen Podcast am Anfang so ein bisschen brandaktuelle News, die, wenn ihr das hört, überhaupt nicht mehr brandaktuell sind und wahrscheinlich mittlerweile auch schon komplett outdated, weil es schon wieder völlig andere Informationen gibt. Aber das ist für uns der Druck, dass wir irgendwann den Podcast mal wieder pünktlich releasen. Und so funktioniert das jetzt hier. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir den Podcast aufnehmen, also am 29. Februar, ist gerade jetzt heute frisch angekündigt worden, One Punch Man Staffel 3 kommt wieder von JC Staff. Sie haben keinen Regisseur angekündigt. Das klingt schon sehr sus.
Vor allen Dingen, da sie ja alles andere angekündigt haben. Also sie, guck mal, hier kann man ja einmal
gab sogar einen Trailer mit ziemlich krassen
Sakuga drin. Character Design angekündigt und so weiter und so fort. Aber noch kein Regisseur.
Ja, 11 Anime dieses Jahr bei JC Staff. Geht wieder los bei denen. Im Chat wird bei uns gerade geschrieben, es gibt keinen Regisseur. Wahrscheinlich. Es gibt einfach nur noch Episode Director, so scheiß drauf, Digga. Einfach irgendwie jede Folge von irgendeinem anderen. Was auch cool sein könnte. Also wenn wirklich die volle kreative Kontrolle jede Folge bei einem anderen Regisseur liegt. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Ansonsten ist großes, wichtiges Thema jetzt in dieser Woche für euch zur Erinnerung vor 4 Wochen oder so, wenn ihr das hört. Gewesen, KI-Übersetzungen im bei Anime, bei Crunchyroll, um genau zu sein. Ich möchte jetzt an der Stelle jetzt nicht irgendwie über meinen alten Arbeitgeber herziehen oder so, aber von daher Disclaimer und so weiter, ne, ist egal, aber was hältst du von KI-Übersetzungen, Endo?
Also ich möchte auch nicht über meinen derzeitigen Arbeitgeber herziehen. ich habe tatsächlich schon aus mehreren Ecken vernommen, dass die News ein bisschen spiciger aufgenommen wurde, als sie eigentlich gedacht
war. Was ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, weil ich habe dann den Original Wortlaut mir durchgelesen von diesem Audio-Interview und habe da ehrlich gesagt nichts anderes rausgelesen, als das, was dann in dem gekürzten...
Ja, also Artikel es wurde viel diskutiert, es ging viel hin und her, es haben auch einige Leute gesagt, okay, das ist einfach nur so eine Corporate-Aussage, so nach dem Motto, hey Kinder, schaut, wie modern wir sind, wir arbeiten mit diesem KI. Deswegen würde ich da erstmal noch nicht zu viel reininterpretieren. Ich glaube auch tatsächlich, bis KI soweit ist, dass sie wirklich auf dem Level eines richtigen Übersetzers Sachen übersetzen kann, wird es auch schon noch eine ganze Weile dauern. Ja, da hat es jetzt wirklich große Schritte gegeben, aber ich glaube, die Feinabstimmung, bis man wirklich soweit ist, da wirklich gute Anime-Übersetzungen anfertigen zu lassen, wird noch eine ganze Weile dauern. Deswegen,
es ist,
ja, würde also, ich mir da erstmal noch keine Sorgen machen.
Das Hauptding ist irgendwie, weil das ganze Ding hat out of touch geschrien. Punkt 1, ich halte es nicht für eine schlaue Idee, selbst wenn man das vorhat, öffentlich zu sagen, dass man an solchen Sachen arbeitet, weil das den Leuten nicht gefällt. Wobei, kommen wir gleich noch dazu, vielen Leuten gefällt es tatsächlich. Auf Twitter war die Stimmung extrem positiv zu der Ankündigung, aber kann ich gleich noch Details dazu geben. Aber also ich halte das so, abseits von Twitter halte ich das nicht für die schlauste Idee, sowas anzukündigen. Auch nicht so nebenbei in einem Interview, wo es so allgemein über irgendwie, das war, glaube ich, ein allgemeines Interview über Crunchyroll, so mit dem Chef von Crunchyroll. Aber es gab mehrere Punkte, in denen das Interview out of touch war. Nächster Punkt wäre, es wurde begründet, dass man an sowas arbeitet, also Untertitel in der Zukunft in irgendeiner Form über KI gesteuert generieren zu lassen, damit man schneller die Sachen rausbringen kann zur japanischen Ausstrahlung. Und das ist wirklich eine extrem weirde Aussage vom Chef dieser Firma, denn das zeigt für mich jetzt, dass der Chef dieser Firma nicht weiß, was seine Firma macht. Nämlich die Tatsache, dass die Sachen bereits eine Stunde nach der japanischen Ausstrahlung in der Regel rauskommen, was nichts mit damit zu tun hat, dass noch eine Stunde lang übersetzt wird, denn das Material kommt viel, viel früher meistens, also klar, manchmal wird es knapp die Übersetzungen sind fertig zur Ausstrahlung, zur japanischen Ausstrahlung oder generell die Untertitel. Diese eine Stunde Verspätung sind vertraglich festgelegte Holdbacks. Die kommen vom japanischen Lizenzgeber. Eine KI-Übersetzung ändert daran gar nichts. Das sorgt in keiner Form dazu, dass man schneller die Untertitel rausbringen kann, weil ja vertraglich festgelegt ist, dass man mit einer Stunde Holdback zur japanischen TV-Ausstrahlung die Sachen veröffentlichen darf erst. Manchmal ist es auch bloß eine halbe Stunde, manchmal sind es zwei Stunden oder so. Aber das hat nichts mit der Übersetzung zu tun. Und das ist schon eine extrem weirde Aussage in so einem Interview mit dem Chef.
Also ich habe keine Ahnung, ich habe das Interview nicht gelesen, ich habe gerade nur den ANN-Artikel vor mir, da steht, man testet die Nutzung von AI für die Übersetzung, um Prozesse zu optimieren, beziehungsweise zum Untertiteln. Das kann ja aber auch sowas heißen wie, keine Ahnung, man hat eine KI, die anhand einer Tonspur die Timings erkennt, sodass nicht mehr manuell getimed werden muss oder irgendwie dergleichen. Ja, ob und wann und wie und was man da wirklich auf KI-generierte Übersetzungen umschwenkt, ist
das
tatsächlich jetzt die Frage.
Das ist der dritte Out-of-Touch-Punkt. Ich bezweifle, dass Crunchyroll die Manpower und das Geld hat, um entsprechende KIs zu trainieren. Die in dem Fall wäre dann die Voraussetzung, dass sie ChatGPT um ein Vielfaches übertreffen. Denn ich habe bereits automatisierte Übersetzungen von Anime-Skripten über ChatGPT ausgetestet. Das ist gegenwärtig eine Katastrophe. Das kannst du komplett vergessen. Ich habe auch schon automatisierte Transkriptionen ausgetestet. Also habe Skripte geschrieben über Whisper AI. Das ist von Google die auch bei YouTube eingesetzte KI, die Texte erkennt, also die Sprache erkennt und dann daraus in dem Fall japanische Skripte erstellt. Das habe ich kombiniert mit ChatGPT und Whisper AI hat auch Riesenprobleme mit Anime-Dialogen, wenn Hintergrundmusik dabei ist, wenn es Geräusche gibt und so weiter, weil sowas als Stimmen erkannt wird. Also, und das würde dann voraussetzen, dass Crunchyroll neue Systeme in der Hinsicht entwickelt, die Google und Microsoft übertreffen. So, das wäre eine Ansage. Ich denke nicht, dass sie das tun werden. Ich denke nicht, dass sie die Milliarden, die dafür notwendig wären, investieren werden. Dieses Interview war für mich halt absolutes Tech-Bro-Gelaber. So, das ist halt einfach realitätsfern. Klar, also wir werden wahrscheinlich irgendwann an dem Punkt mal sein, dass das möglich sein wird. Ich denke nicht durch Crunchyroll, sondern eher durch Google und Microsoft und Co. Aber ja, gibt es die grundlegenden Probleme, Kontext und so. Du müsstest so eine KI irgendwie mit sämtlichen Manga, Light Novel, Anime-Kontext füllen, was man irgendwie zusammengedrückt bekommt. Und selbst dann müsste die eben noch irgendwie, naja, einen gewissen menschlichen, gefühlsmäßigen Kontext irgendwie an vielen Stellen erkennen. Es ist, sehe ich nicht in den nächsten 10 Jahren oder so. Und vielleicht auch noch später nicht. Und es ist auch bei mir so, ich sträube mich so ein bisschen dagegen, glaube ich, und also werde mich dagegen sträuben, Dinge zu schauen, die, wo kreative Prozesse wichtig sind und die kreativen Prozesse nicht mehr existieren, weil man KI eingesetzt hat. Ich habe null Bock auf KI-generierte Anime, selbst wenn es nur Hintergründe sind oder irgendwie sowas. Also sobald wir an dem Punkt sind und wir sowas auch im Podcast besprechen werden, werde ich das auch massiv upraten oder und sollte es mal soweit sein, dass ein Anime irgendwie produziert wird, der komplett von KI produziert wurde, dann werden wir den hier nicht besprechen, also nicht inhaltlich besprechen und auch nicht hier schauen in dem Kontext, weil wir machen hier einen Podcast für Anime, ne? Etwas, das unsere Definition ist in Japan produziert. Eine KI ist, wenn eine KI einen Anime gezeichnet hat und animiert hat, dann ist der Anime nicht in Japan produziert. Dann ist der virtuell produziert worden. Im Sword Art Online.
Also egal, ich kann mich da im Grunde anschließen. Ich bin jetzt absolut kein Experte für AI. Ich glaube, du hast da deutlich mehr rum experimentiert als ich. Ich nutze das hier nur zum Shitposten. Und ich würde aber sagen, es ist genauso. Also ich glaube auch, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, dass bis wir Übersetzungen haben, die wirklich an menschliche Übersetzungen von einem guten Übersetzer ranreichen, wird es noch lange, lange dauern. Wie gesagt, ja, die Schritte sind momentan wirklich groß, aber was da alles dazugehört, wie du schon sagst, wie viel Kontext dazu gehört, sprachlicher Kontext, kultureller Kontext und so weiter, damit musste so eine AI ja erstmal befüllen. Und dann ist ja die Sache, wer befüllt die denn? Wer trainiert die denn? Du müsstest die AI ja wirklich explizit auf Anime-Übersetzungen trainieren. Und ob es da jemanden gibt, der so eine AI entwickelt und wie du auch schon sagst, ob Crunchyroll derjenige ist, das würde ich doch auch arg bezweifeln. Ich meine, klar, jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, selbst wenn AI keine perfekten Übersetzungen generiert, dann ist das den Crunchyroll-CEOs vielleicht egal. Die sehen nur die Dollarzeichen und machen dann eben halbfertige Übersetzungen. Klar, könnte passieren. Ich meine, wir hatten letzte Season ja den Fall mit der nicht so nicen Yuzuki-Übersetzung. Aber selbst da gab's ja sofort Backlash. Also das scheint ja schon anzukommen. Und dann wurde ja auch eine zweite Übersetzung nachgereicht. Deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt einfach. Also ich glaube, so anspruchslos sind Kunden dann doch nicht, dass man denen so völlig fehlerhafte AI-Übersetzung vorlegen könnte. Deswegen, nee, also ich kann mir vorstellen, dass das Thema, wir nutzen AI für Übersetzung, irgendwann mal relevant wird, aber nicht in absehbarer Zeit. Also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass ihr nächste Season schon nur noch AI-generierte Übersetzungen bei Crunchyroll oder sonst irgendwo seht. Und aber es gibt ja auch häufige Theorie, einmal ganz kurz, ganz häufig die Theorie, die habe ich schon öfter gelesen, weil man ja, die Debatte geht ja jetzt schon seit fast anderthalb Jahren, dass die Leute sagen, oh mein Gott, AI wird sämtliche Jobs nutzlos machen. Es werden nur noch AI-Sachen entstehen und alle Bürojobs und kreativen Jobs werden völlig entwertet. Und da gibt's ja eine Theorie, die dagegen hält von Leuten, die sagen, nee, AI wird wahrscheinlich größtenteils so für die, ich sag mal, Drecksarbeit benutzt und für die Prozesse, die, wo es nicht unbedingt einen Menschen braucht oder solche Sachen wie zum Beispiel Fehlerkorrektur oder sowas. Wie gesagt, also ein Anwendungsbereich, den ich mir beim Fansubben gut vorstellen könnte, ist Timing, ne, oder natürlich Fehlerkorrektur und so. Und wenn Crunchyroll davon spricht, dass interne Prozesse optimiert werden sollen, dann können damit ja auch Sachen wie User Experience oder eben Timing oder QC oder sonst irgendwas gemeint sein. Ja, aber wie gesagt, also ich würde das jetzt erstmal wirklich auch nur als Corporate Speech rezipieren.
Total. Und es sind so, man muss halt sagen, diese Sachen werden probiert werden. Also Firmen werden, und das ist ja auch schon etwas ein aktiver Prozess, werden versuchen, ihre Mitarbeiterzahlen massiv zu reduzieren und durch KI zu ersetzen. Das ist auch etwas, was weiter passieren wird, was also da sehe ich die Sache jetzt nicht ganz so rosig wie Endo gerade eben. Also es wird das Ziel aller großen Firmen wird sein, alle ihre Mitarbeiter durch KI zu ersetzen, auf lange Sicht. Realistisch ist das nicht, zumindest gegenwärtig nicht. Die Entwicklung tatsächlich, die das nehmen wird, das Tempo der Entwicklung und in welcher Form das passieren wird, das ist aktuell meiner Ansicht nach überhaupt noch nicht absehbar. Was absehbar ist, Tech-Bro-Firmen werden versuchen, so viele Leute rauszukicken wie möglich und so viele Leute durch KI zu ersetzen wie möglich, werden dann irgendwann wahrscheinlich merken, dass das eine dumme Idee war und entsprechend dann wieder Leute einstellen. Und ja, wird's extrem viel Bewegung geben und viele Sachen werden sich herausstellen. Das wird auch von Konsumentenseite kann es durchaus passieren, dass da dass Konsumenten da einfach nicht mitmachen, ne? Wie ich gerade schon sagte, ich habe keinen Bock auf KI-generierte Kunst. So, das ist einfach ist für mich uninteressant. Ich will Sachen sehen, die von Menschen gemacht sind. Was anderes bietet mir keine Unterhaltung. Ich habe auch keinen Bock auf KI-generierte Übersetzungen. Also auch da möchte ich so persönliche Noten mit drin haben. Was übrigens eher kommen wird, KI-gestützte Synchros. Also Anime, also nicht nur Anime, generell deutsche Synchros. Also tatsächlich deutsche Synchros. Ne? Also möchte ich jetzt hier auch keinen Namen nennen, keine Firmen nennen oder irgendwas. Das ist ein bisschen zu intern, aber in Deutschland und auch in anderen Ländern wird aktiv daran gearbeitet, auf Synchronsprecher in Zukunft zu verzichten und KI-generierte Synchros doch, mit den Stimmen der Synchronsprecher zu erstellen.
Da gab es doch sogar schon.
Und das ist aktiv. Also da gibt es Projekte.
Also das ist doch auch schon bekannt. Also das wurde doch hier mit dem Pumuckl gemacht vor kurzem. Da ist doch irgend so ein neues Pumuckl-Special rausgekommen und der ursprüngliche Pumuckl-Sprecher ist halt schon verstorben. Und da hat man doch zwei Synchronfassungen angefertigt. Eine mit einem neuen Sprecher und eine, wo AI wirklich den alten Pumuckl-Sprecher quasi nachgestellt hat. Wo es ja auch berechtigterweise einen Riesenaufschrei aus der Synchronszene gab.
Ja, aber finde ich sogar noch irgendwie so, das ist zumindest noch nett gemeint. Aber ich kann sagen, es sind Projekte aktiv in Arbeit, bei denen das nicht nett gemeint ist. Wo das Ziel wirklich ist, niemanden bezahlen zu müssen für die Synchronleistung mit den Stimmen der Personen zu arbeiten, ohne die Personen zu haben. Ne? Ich weiß nicht, ob diese Projekte dann in der Form jemals veröffentlicht werden und so weiter. Ich weiß nicht, wie experimentell das Ganze ist, aber ich weiß, dass im deutschsprachigen Raum sind solche Projekte aktuell in Arbeit. Wenn die so in der Form rauskommen, dann wird es einen Riesenaufschrei geben, denke ich. Aber Riesenaufschrei muss nicht unbedingt große Firmen oder auch kleine Firmen davon abhalten, sowas zu machen. Ist für mich auch, also Thema KI ist für mich so, ich finde, es sollte, wenn KI sollte Menschen unterstützen in irgendeiner Form. Wir haben zum Beispiel bei Audi haben wir seit 2015 KI eingesetzt für die Encodings. War Audi bekannt für sehr, sehr gute Qualität. Auch bei unseren Fans auf Spider-Man haben wir früher KI eingesetzt für die Encodes. Nicht für die kompletten Encodes, das sind keine komplett KI-gestützten Encodes, so, da ist immer noch reguläre Rechenarbeit dabei gewesen, aber was Anti-Aliasing betrifft, in Form von Reskalierung von Konturen und so weiter, für solche Sachen haben wir bei Audi seit 2015 beim Fansubbing noch ein bisschen eher KI eingesetzt. Das wird auch heute noch gemacht im Fansub-Bereich, so bei den Leuten, wo noch irgendwas aktiv ist, da gibt's auch schon besseres Zeug. Bei unserem Retro-Stream wird mittlerweile alles KI-gestützt geupscaled, um deutlich bessere Bildqualität bei diesem ganzen uralten Bildmaterial rauszuhauen. Und solche Sachen, da finde ich KI sinnvoll. Aber wenn sie kreative Prozesse ersetzen soll, nee. Das ist, nee, weil gerade im Chat gefragt wurde, Wi-Fi 2X gab es damals noch nicht. Das war simplere KI. Genau. Im Chat wird gerade massiv rumgeheult, dass wir gerade nicht über Anime reden. Ist mir aber gerade völlig egal, weil das ist ja Content für euren Podcast. Ich wurde vorhin übrigens auch korrigiert, Whisper AI ist nicht von Google, ist von OpenAI ebenfalls. Das hatte ich gerade falsch auf dem Schirm.
Whisper wird tatsächlich auch in der Linguistik benutzt für Transkription. Also ich hatte da schon einige Unikurse zu dem Thema und wenn Linguisten transkribieren, was sie ja häufig tun mit Dingen, die sie aufnehmen, um Sprache zu untersuchen, da wird das tatsächlich schon eingesetzt.
Ja, es funktioniert auch sehr gut, wenn du keine Hintergrundgeräusche hast oder Hintergrundsoundtracks oder so. Dann funktioniert es ziemlich gut. Ich hatte mal ein japanisches Interview, hatte ich mal durch Whisper gehauen, um es mir dann von ChatGPT übersetzen zu lassen. Und ich glaube, das war ziemlich korrekt. Ja, so sieht's aus an der Stelle. gucken wir mal, was die Zukunft. Ach nee, eine Sache, stimmt, eine Sache, die wollte ich noch dazu erwähnen. Habe ich ja vorhin schon angeteased. Genau. Warum war Twitter extrem begeistert von der Idee? Auf Twitter war tatsächlich so die einstimmige Meinung, also einstimmig natürlich nicht, aber sehr, sehr übergreifend, kickt die ganzen Übersetzer raus. Die müssen alle arbeitslos sein. Wir wollen ausschließlich KI-Übersetzungen, denn nur so können wir korrekte Übersetzungen bekommen. Das ist natürlich ein super weirder Take und da fragt man sich natürlich, wie ist das entstanden? Das ist nämlich eine relativ frische Entwicklung, die durch Asmongold entstanden ist. Der ist vor zwei Monaten oder so, ist der auf die Kontroverse von vor ein paar Jahren gestoßen mit dem US-amerikanischen Dragonmaid-Dub. Da wurde an einer Stelle irgendwie, wurde der Text geändert, um irgendwie feministische Witze einzubauen, irgendwie irgendwas mit Patriarchy und so weiter. Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, war ein bisschen Panne und so, aber weiß ich nicht, kann man drüber hinwegsehen, aber haben sich damals viele Leute drüber aufgeregt. Dieses Thema ist bei Asmongold im Stream einer der größten amerikanischen Streamer, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist bei ihm angekommen. Und er hat das wochenlang contentmäßig ausgeschlachtet, dieses Thema. Obwohl das gar nicht mehr aktuell war. Das ist ein Thema von 2018 oder irgendwie sowas. Aber er hat es komplett ausgeschlachtet, hat da auch seine Community hat dann auch nochmal die Drehbuchautorin ist die nochmal angegangen. Die hat sich dann auch nochmal verteidigt auf Twitter und so. Auch nicht besonders gut verteidigt. Also die war auch so, fickt euch alle, ich mach, was ich will in meinen Dubs. Wodurch die Leute noch mehr ausgerastet sind. Und das Problem ist, Asmongold hat die ganze Zeit über das so geframed, dass die Übersetzer dafür verantwortlich waren. Obwohl in dem Fall, das war eine Drehbuchautorin, die keinerlei japanische Sprachkenntnisse hat. Die nur das Drehbuch, die Untertitel von Crunchyroll oder von Funimation in dem Fall, angepasst hat für den Dub. Es ist aber so ein Translator-Gate geworden irgendwie so. Also es wurde massiv gegen Übersetzer gehetzt. Es ist dann irgendwie so das Narrativ entstanden. Übersetzer zerficken die inhaltlich alles. Die machen nur Scheiße. Die schreiben nur irgendwelchen Mist rein. Die versuchen überall noch Feminismus reinzubringen. Da wurden noch so ein paar Beispiele gezeigt und so. Die waren meistens von denselben Leuten. Meistens auch wieder so Dub-Sachen von Drehbuchautoren. Und es wurde überhaupt nicht unterschieden zwischen Übersetzern und Drehbuchautoren. Und das Ergebnis war, dass wirklich ein absoluter Hate-Mob gegen Übersetzer entstanden ist. Und Das Ergebnis dann war jetzt eben, dass dieser Hate-Mob, der ich glaube auch dann irgendwann erstmal Gold übergreifend, also über seine Community hinaus, dass der sich dann ja auf Twitter sehr, sehr laut stark darüber geäußert hat, dass das Übersetzer arbeitslos werden sollten. Weil das ja alles Wokies sind, die ihre Woke-Agenda überall einbauen.
Ja. Da braucht man, glaube ich, nichts zu sagen, weil das Ding ist, wenn es Unternehmen gibt, amerikanische Unternehmen, was ja oft vorgeworfen wird, ist so, auch damals in diesem Übersetzerding 2018, dieses, ja, ihr verzerrt die Glorious Nippon Culture, indem ihr jetzt eure woken US-amerikanischen Werte da aufdrückt und ihr fahrt eine Agenda. Die Kritik richtete sich ja damals größtenteils wirklich an Funimation, die ja damals der Publisher von diesem Dub waren und ja schon ein bisschen dafür bekannt waren, eine etwas prüdere Linie zu fahren in Bezug auf Edgy Anime. Die haben ja auch zum Beispiel dann den Interspecies Reviewer Simulcast abgebrochen. Aber das Ding ist halt, wenn so ein Unternehmen so eine, ja, nicht lude Linie fahren will oder so, oder so eine prüde Linie, dann hält die das nicht davon ab, Dubs zu verändern, auch wenn AI-Übersetzungen angewandt werden. Denn AI arbeitet ja immer noch unter Menschen. Es ist ja nicht so, als würde der Publisher dann komplett von AI betrieben. Na, und wenn irgendjemand da eine politische Agenda einbauen will, dann wird er das tun, ob jetzt mit oder ohne AI. Also ist totaler Schwachsinn. Und ich persönlich, ich arbeite jetzt ja nun auch schon seit über einem Jahr bei Crunchyroll halt auch viel mit Übersetzern zusammen und kein Übersetzer pusht irgendwie eine politische Agenda in einen Sub rein oder was auch immer. Das ist totaler Unsinn. Klar, es kann immer sein, dass irgendwo mal irgendjemand daran arbeitet, aber das ist dann immer in Zusammenarbeit mit der Redaktion. Das sind in der Regel Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden, wie zum Beispiel bei Das Land der Juwelen, wo man ja die gender-unspezifischen Xier-Pronomen benutzt hat. Aber das hat auch die Übersetzerin von Das Land der Juwelen, die damalige Manga-Übersetzerin, nicht alleine entschieden, sondern das ist halt alles normalerweise Absprache mit der Redaktion und da stecken mehr Leute hinter und das wird sich auch nicht über AI verhindern lassen. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen.
Ja.
Naja, gut.
So, jetzt haben wir den Part abgehakt, bei dem wir normalerweise über den 5. Anime heute reden werden, denn wir haben heute bloß 4 Anime. Entsprechend, ja, haben wir jetzt trotzdem die reguläre Lauflänge vom Podcast sichergestellt.
Juhu. Perfekt.
So, wir kommen zum ersten Anime. Oh Gott, ich weiß gar nicht, welcher das ist, weil ich mir vorhin gar nicht die Reihenfolge gescreenshottet habe, die unser Chat festgelegt hat. Jetzt habe ich es hier. So, wir schauen als erstes. Oh nee. Ich muss wieder so was Langes vorlesen. Ich lese es mir nicht vorher durch, ich versuche das irgendwie zusammenzustammeln. Wir schauen als erstes Akuyaku Reijo Level 99, Watashi wa Ura Bosu Desuga Mao Dewa Arimasen, im internationalen Titel Wilderness Level 99, I may be the hidden boss, but I'm not the demon lord.
Das klingt schon so toll.
Ja, großartig, der erste Wilderness-Anime heute. lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light Novel Adaption von Studio Jumondo. Die hatten wir letzte Season mit I Shall Survive Using Potions und 2022 mit Don't Hurt Me, My Redo of Healer. Die Novel läuft seit 2018. Als Regisseur haben wir Yamaoka Minoru, bekannt für den 2015er Kurzanime Wakako Zake. Und für den 2020er Kurzanime Zozo Zombie.
Blockbuster.
Absolut. Ich freue mich drauf. Mehr habe ich hier nicht Spektakuläres zu erzählen, aber der Regisseur ist ja schon spektakulär genug. Von daher, auf geht's zum ersten Wilderness-Anime.
Böse!
Willkommen zurück zu diesem bösartigen Podcast, in dem wir so bösartig sind wie die Bösewichte der Anime, die wir heute besprechen. Endo, du dumme Kuh, worum geht's?
Ja, also, nachdem sich Yumiella, die Tochter des Herzogs Dolknes, eines Tages besonders stark den Kopf gestoßen hatte, erinnert sie sich plötzlich an ihr einstiges Leben als ein junges japanisches Mädchen. Sie erinnert sich daran, dass sie kurz vor ihrem Tod das Otome Game Lichtmagie und Helden gespielt hat und dass die Spielwelt genau dieselbe war, in der sie jetzt lebt. Sie ist jetzt Yumiella Dolknes, die Antagonistin, die den Protagonisten bis zum Ende jagt. Da sie alle möglichen Ausgänge des Spiels kennt, stellt sie schnell fest, dass jede einzelne mögliche Route damit endet, dass Yumiella ermordet oder ins Exil geschickt wird. Um diese katastrophalen Ausgänge zu vermeiden, muss sie ihr Wissen über das Spiel und ihre eigenen Fähigkeiten einsetzen und fängt auch gleich damit an, die Verlobung mit dem Prinzen zu zerschlagen. Wird Yumiella überleben, während sie sich den Weg durch diese Welt bahnt? Das war ganz bestimmt nicht die Anisearch-Beschreibung von My Next Life as a Villainess, wo ich einfach die Namen aus diesem Anime eingefügt habe.
Ah,
und es könnte ganz bestimmt nicht auch als Beschreibung passt wirklich exakt in jedem Detail, das ich gerade vorgelesen habe, auf diesen Anime hier. Und ich vermute, dass die Produzenten oder der Autor des Anime einfach dasselbe gemacht hat. Einfach My Next Life as a Villainess genommen, so ein bisschen die Namen ausgetauscht. Und das dann halt einfach geschrieben. Das dann in ChatGPT reingehauen und sich diese Geschichte generieren lassen.
Aber, du hast eine wichtige Sache dann vergessen, nämlich im Gegensatz zu Pacarina ist sie nicht einfach bloß komplett unfähig und dumm und kann gar nichts, sondern sie ist nämlich Level 99.
Und sie hat keine Lust auf alles.
Genau, sie hat gar keinen Bock. Ja, die hat gar keinen Bock, Digga.
Also ich muss ja wirklich sagen, ich kann das alles nicht mehr, Gabby. Ich kann das wirklich nicht mehr. Also ganz im Ernst, ganz im Ernst. Es scheißen immer so viele Leute auf Isekai-Anime und sagen immer, Isekai ist so ein unkreatives, beschissenes Genre, das endlich mal sterben sollte, weil es immer nur wieder dieselben Tropes und dieselben Konzepte und so wiederholt. Aber bei Isekai merke ich ehrlich gesagt trotzdem immer noch so bei den meisten Titeln, die wir in einer Season haben, dass man irgendwie versucht, da irgendeinen Twist reinzubringen und da irgendwas Innovatives zu platzieren. Aber diese Villainous-Anime sind ja wirklich immer nur dieselbe Scheiße.
Aber der Twist ist doch jetzt, dass die Villainess actually the strongest ist.
Oh.
Oha.
Das ist ja kreativ und wird bestimmt den Verlauf der Geschichte total verändern. Zumal es die Tags bei Anilist Comedy, Fantasy und Romance sind. Also genau die drei gleichen Tags, die ich auch My Next Life as a Villainess gegeben hätte. Bestimmt wird es jetzt hier super nice Sakuga-Action durch ihre Level 99-Ability geben. Denn Jumondo ist ein Studio, das schon in der ersten Folge gezeigt hat, zu welchen Sakuga-Auswüchsen es fähig ist. Wo es gleich in der zweiten Szene fucking hässliche CGI-Pferde gab und ein Kutscher, der einfach nur da völlig starr da gesessen hat. Also die Kutsche hat sich bewegt und die Kutsche hat auch so ein bisschen geruckelt, wie das mit so einer Kutsche nun mal ist, wenn die fährt. Und der war einfach völlig starr, wie so eine Wachsfigur. Oh Gott, ah, ich hasse diesen Anime. Ich werd jetzt mal Blackie. Ganz im Ernst, dieser Anime hat mich gebrochen. Wie unkreativ ist dieses verfickte Villainous-Genre eigentlich? Das ist wirklich, wir kriegen wirklich seit 4 fucking Jahren immer wieder denselben Anime. Exakt den gleichen Anime mit leicht anderen Character-Designs, die hier ganz hübsch sind. Aber das ist auch das Einzige, was ich an diesem Anime mag. Weil sonst alles absolut hässlich aussah. Die Regie war okay, würde ich sagen. Die hat jetzt an sich nicht viel falsch gemacht. Das war halt so eine Standard-Anime-Regie, die jetzt nichts besonders Kreatives tut, aber alles ganz in Ordnung erzählt. Also da habe ich auch schon Schlimmes gesehen, aber es sieht fucking hässlich aus und es ist inhaltlich halt wirklich, Digga, lass dir allein mal die Tatsache auf der Zunge zergehen, dass ich einfach in der Story-Beschreibung von My Next Life with the Villainous die Namen austauschen kann und eine perfekte Story-Beschreibung für diesen Anime hier hab. Mann!
Wenn du noch das Level 99 dazu dichtest.
Also, Freunde, wenn ihr einen My Next Life as a Villainous Rewatch plant, aber trotzdem einen neuen Eintrag für eure Anime-Liste haben wollt, dann guckt euch diesen Anime hier an. Da kriegt ihr wirklich dasselbe ohne jegliche Innovation, ohne jegliche Originalität all over again.
Und in hässlicher.
Oh, ich hasse es. Ja, und in deutlich hässlicher. Und in wesentlich unkreativer inszeniert, weil Villainous hatte ja tatsächlich ganz nice Regie.
Der Fairness halber, es war kein Maho-Film. Also, nee. Es hätte noch schlimmer sein können. Es war zumindest zumutbare Animationsqualität.
Aber so kurz vor Zusammenbruch. Das sah so ein bisschen aus.
Also, Off-Model kam mir eigentlich nichts vor hier. Es war schon, also mir kam es ziemlich On-Model vor, ehrlich gesagt.
Aber da waren schon so viele Marker. Also, ich denke, allein schon, wenn du ein sich schließendes Tor mit CGI animieren musst, dann spricht das, finde ich, für eine gar nicht mal so gute Produktion. Und es war viel dabei, auch perspektivisch und sowas. Nicht scheiße und Off-Model ausgesehen hat, aber auch nicht gut. Also, das wäre ein Anime, da würde es mich überhaupt nicht überraschen, wenn der in Folge 3 oder 4 komplett wie Arsch aussieht.
Also, der Anime ist, glaube ich, aktuell regelmäßig auf dem Pekugaka-Twitter-Account zu sehen.
Ja gut, aber das muss heutzutage
das
ja
muss nicht viel heißen, aber ich habe da, glaube ich, mal so ein, zwei Clips gesehen, die das sah nicht so gut aus. Also grundlegend jetzt für mich jetzt, ich finde die Hauptcharakterin eigentlich ganz nice, im Sinne von, dass sie einfach gar keinen Bock auf den Anime hat. Und das könnte, glaube ich, einen gewissen Unterhaltungswert generieren, der jetzt auch, sobald sie dann reinkam in das ganze Ding, in die ganze Story, auch so ein Fünkchen Unterhaltungswert bei mir ausgelöst hat. Das Hauptproblem ist, und das ist jetzt eine Sache, habe ich vorhin gerade schon angesprochen, im Stream, schaut übrigens unseren Stream jeden Donnerstag um 19.30 Uhr und jeden Sonntag um 20 Uhr an anamon.net. Und hab schon erwähnt, so dass es irgendwie so aktuell so ein Trend ist, besonders bei den Isekai-Titeln. Die erste Folge erzählt nur das, was im Titel steht und nicht mehr. Wir haben in der ersten Folge wirklich nichts gesehen, außer das, was im Titel steht. Es endet damit, dass ihre Messung zeigt, dass sie Level 99 ist. Aber es gibt null Hinweise in irgendeiner Form, dass was daraus jetzt gemacht wird. Es ist total, also es ist antiklimatisch, obwohl es, glaube ich, gedacht ist, dass bei dem Höhepunkt die Folge enden zu lassen, bei der Messung, dass sie Level 99 ist. Das Problem ist, es funktioniert nicht, weil es im fucking Titel steht, ihr Vollidioten. Dadurch funktioniert das einfach als großes Highlight zum Finale der Episode nicht. Wir haben hier wieder mit Freddy bei uns aus dem Chat, aus der Community, haben wir einen Light Novel Leser anscheinend, der das Ganze uns nochmal aufgeschlüsselt hat. Also gegenwärtig gibt es 7 Folgen, die basieren alle noch auf Band 1. Also ist eine relativ langsame Adaption. Und die ersten 14 Minuten dieser Folge, die wir jetzt geschaut haben, sind original. Und in den ersten 14 Minuten haben wir nichts von der Hauptstory gesehen, sondern wir haben einfach bloß einen sehr, 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 sehr langweiligen und uninteressanten Einblick in die Visual Novel bekommen. Wo die Charaktere vorgestellt wurden und so weiter in sehr, sehr uninteressanten Szenen, weil es eben einfach nur so eine generische Shoujo Visual Novel ist. Am Ende taucht ganz kurz die Villainess auf, da gibt es einen Kampf und bam, und das passiert so schnell, dass man das nicht mal richtig wahrnehmen kann. Und dann ist schon vorbei und dann wird die Hauptcharakterin Gisekai und ist dann im Körper der Wilderness. Und viel mehr passiert nicht in der ersten Folge. Das ist so das Hauptproblem. Also das ist, man sieht sie dann so ein bisschen Monster grinden, weil sie keinen Bock auf das Schulleben hat und so, wird Level 99 und das war's. Das war's. Also kein Hinweis darauf, in welche Richtung es jetzt genau gehen könnte, um das irgendwie ein bisschen interessanter zu gestalten und so ein bisschen Bock zu machen auf den Titel. Ja. und so.
Aber vielleicht ist ja auch genau das der Trick, einen da so hängen zu lassen, damit man vielleicht die zweite Folge auch noch guckt, um zu schauen, in welche Richtung das geht.
Ja, dann funktioniert der Trick bei mir aber nicht.
Ja gut, aber dafür muss man das ja auch irgendwie zumindest ein bisschen interessant finden und nicht schon My Next Life as a Villain ist gesehen haben. Also ich fand die Idee an sich eigentlich ganz nice, dass man erstmal so, ja, Szenarien aus der Visual Novel gesehen hat, da erstmal richtig ausführlich in die Welt eingeführt wurde. Dann hat man ja ein Visual Novel Opening bekommen, was regietechnisch, glaube ich, das Einzige war, was ich cool fand, weil es wirklich aussah wie also ein Visual Novel Opening, also zum Beispiel auch mit diesen viel zu weit reingezoomten Artworks, wo du dann schon die Pixel sehen kannst.
Und so Haarsträhnen, die dann so getweent wurden, damit es aussieht, als wäre da so ein bisschen Bewegung drin in dem ganzen
genau,
Ding. So,
das, genau, und sowas, das fand ich eigentlich ganz cool, aber das hätte man auch auf die ersten 5 Minuten runterdampfen können und hätte jetzt nicht die halbe Folge in Beschlag nehmen müssen. Ja, ich glaube, man wollte dann die erste Folge halt einfach nur mit diesem dramaturgischen Wendepunkt abschließen, dass die Level 99 ist. Und das ist halt, ja, wie du schon sagst, wenn es im Titel steht, irgendwie schon so ein bisschen sinnbefreit. Das mag in einer Webnovel funktionieren, aber bei einem Anime jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, das ist halt auch schon einfach mal wieder Anime 1x1. Also ich glaube, den angehenden Regisseuren wird beigebracht, hey, ihr müsst Folge 1 immer mit irgendeinem Wendepunkt abschließen. Ne? Also paced euch eure Folgen einfach so. Und wenn du dann Regisseur bist, der entweder nicht kehrt oder nicht kehren will oder vielleicht auch keine Zeit hat zu kehren, dann machst du das halt nur mal so nach diesem 1x1. Und,
ja, also ich meine, ja, die haben ja schon, es ist ja schon mehr gemacht wurden, als die Vorlage vorgibt. Sie haben 14 Minuten an Original Content gebastelt. Also, aber das Problem ist, dass das meiner Ansicht nach nichts beiträgt. So, also ich fand das, ja, es ist irgendwie vielleicht ein ansatzweise kreativer Einstieg, aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt als kreativ beschreiben. Es ist eher ein sinnloser Einstieg, so, der nichts beiträgt zu dem ganzen Ding. Ich hätte gerne lieber noch mal ein bisschen was darüber hinaus irgendwie mitbekommen und so ein bisschen so zu sehen, in welche Richtung das jetzt geht. Aber dass es wirklich halt einfach beim Titel endet, so, ja, hängt jetzt so ein bisschen da. Ich fand den nicht mal komplett kacke oder so. Also, sobald die Hauptcharakterin dann da war, habe ich da, wie gesagt, so einen kleinen Unterhaltungswert irgendwie so gespürt. Aber es, ja, ich häng so ein bisschen ratlos hier so da jetzt nach dem Ding.
Tja. Sollen wir dann zu den Zahlen kommen?
Lass mal machen.
Auf MAL hat das Ganze eine 7,47 bei 14.243 Bewertungen. Stand es hier der 28.02.2023. Die Community gibt eine 3,93 bei 14 Bewertungen. Was gibt Gabby?
Ich gebe eine 4 von 10. Endo.
Ich hasse das, das war uninspiriert, das war wirklich einfach My Next Life as a Villain auf Wish bestellt. Sah auch noch hässlich aus, ich gebe eine 2 von 10, ich fand's kacke.
Oha. Dann gucken wir doch mal, was passiert, wenn die Bösewichte mal einen freien Tag haben. Und zwar bei Kyujitsu no Warumono-san, Mr. Villain's Day Off. Ey, das wird bestimmt voll witzig. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von den beiden Studios Shinen Animation und Synergy SP. Shinen Animation hatten wir diese Season schon mit The Wrong Way to Use Redo of Healing Magic. Und Synergy SP hatten wir letztes Jahr unter anderem mit Two Cute Crisis. Der Manga läuft seit 2018. Als Regisseur haben wir Odaka Yoshinori, bekannt für Crossfight Beaderman. Und Bam!
Blockbuster.
Bam!
Blockbuster.
Auf geht's.
Ja! So, Leute, und nun präsentiere ich euch die nächste wilde Geschichte aus Endos Alltag. Let's go! Ja, also ich hatte heute einen freien Tag. Und da habe ich erstmal ausgeschlafen, so ungefähr bis 11. Bin ich aufgestanden. Dann wollte ich mir eigentlich ein Brot schmieren. Aber ich habe gesehen, ich hatte zwar Brot, aber kein Aufschnitt mehr. Bin ich in Penny gegangen, wir haben dann Penny so 5 Minuten entfernt von uns, hab da Aufschnitt gekauft und dann habe ich den auf das Brot gepackt und gegessen. Und das war eigentlich ganz lecker und hab mir dabei ein YouTube-Video angeguckt und dann habe ich ein bisschen Instagram gescrollt, mal ein bisschen im Discord geschaut und so. Dann habe ich ein Anime geschaut. Noch schon ein bisschen länger. Und abends bin ich in ein chinesisches Restaurant gegangen. und habe mir Ente mit 8 Kostbarkeiten bestellt. Und dann waren aber nur 7 Kostbarkeiten dabei. Aber das war mir egal. Und dann bin ich zum Kellner gegangen und hab gesagt, da sind ja nur 7 Kostbarkeiten auf dem Teller. Und der Kellner hat gesagt, ist doch egal. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Ist wirklich egal. Und was auch egal ist, ist dieser Anime, von dem euch Gabby jetzt die Story zusammenfasst.
Habt ihr euch schon immer mal gefragt, was passiert, wenn die Bösewichte in den Power Rangers einen freien Tag haben? Die sind dann nämlich plötzlich nicht mehr böse, sondern machen ganz normale Dinge, wie zum Beispiel in den Zoo gehen und sich niedliche Pandas angucken.
Ja. Das war nicht sonderlich spannend.
Weil der Anime nicht sonderlich spannend war, lass uns doch lieber mal die Anmod erklären und erklären, was ich damit parodiert habe.
Nein, lass uns das nicht tun und die Leute einfach mit Fragezeichen über den Köpfen herumschweben.
Ah, stimmt, wir sind ja heute böse, ne?
Ja.
Ah, stimmt.
Wir sind heute...
Ja gut, dann erklären wir euch das nicht.
Wir sind heute der Bösewicht-Podcast. Wir werden Rüdiger Hoffmann-Referenzen nicht aufklären. Bei Wetten, dass in den 90ern.
Genau, warte mal. Du meinst, wir klären einfach so die Referenzen auf den Auftritt von Rüdiger Hoffmann
aus der 97. Wetten, dass-Episode aus Duisburg.
Am 4. November 1995.
Beim Timecode 50 Minuten ungefähr. Nicht auf.
Oh, gemein.
Richtig fies sind wir.
Dann klären wir auch nicht auf, dass wir das so lustig fanden, dass dieser Auftritt im Grunde keine Pointe hat und er da einfach nur 10 Minuten eine langweilige Geschichte erzählt, wie er beim Chinesen essen war. Und die ganzen Boomer im Publikum lachen darüber, weil, haha, Chinesen, Ausländers und so.
Genau.
Das würden wir
nicht aufklären. Ausländers gab es auch in diesem Anime, denn ja, das waren nämlich Japaner. Und die haben auch ganz spannende Dinge getan, wie Zoos besuchen und Eiskauf gehen und nochmal Zoos besuchen und Zoo-Reportagen im Fernsehen angucken. Und
kommen wir zur Bewertung.
Oh Gott. Auf ML hat der Anime eine 7,16 bei 6818 Bewertungen. Stand hier ist der 28.02.2024. Unsere Community gibt eine 2,46 bei 13 Bewertungen. Endo.
Um jetzt mal doch noch ein bisschen seriösen Review-Teil reinzubringen, Was? Der Anime war todeslangweilig. Man hat hier wirklich die ganze Zeit einfach nur diesem Villainous dabei zugeschaut, wie er so ähnlich Villain. Wie in meiner Antwort einfach nur seinen Alltag. Es färbt langsam ab. Es wird langsam pathologisch. Es ist ein Trauma. Wie er einfach nur seinen Alltag bestreitet und da geht er in einem Konbini einkaufen und dann gibt's sein Lieblingseis nicht, weil da in der Auslage jetzt ein anderes Eis ist und oh, ist das witzig. Und dann ist der Rote Ranger da, aber der Rote Ranger hat keine Orientierungssitz. Ich hab das alles gehasst. 2 von 10. Scheiße, Gabby.
Das, was Endo sagt, 2 von 10. Wir kommen zum dritten Anime für heute und machen ein kurzes Päuschen, weil es ein bisschen zu böse langsam wird. Ne? Wir gehen jetzt mal, heben wir uns für den letzten Anime, heben wir uns nochmal was mit Bösewichten auf. Aber jetzt mal ganz kurz, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen chillen und gehen in eine Bar, in eine Snackbar. Und es gibt mehrere Snackbars, das sind dann die Snackbars. Zu denen gehen wir und so entsteht der Anime-Titel. Snack Basel.
Cool. Geil.
Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Studio Puyukai, ein Flash-Animationsstudio, die bekannt sind für Nights with a Cat und Isekai Quartett. Nights with a Cat ist sogar ganz niedlich, den gucke ich auch immer noch aktiv. Also mit aktiv meine ich irgendwann, wenn mir Plex irgendwie eine Episode davon reinjietet, dann gucke ich davon eine Episode. Sind halt bloß eine Minute lang. Aber sind lustige Dinge, die Katzen tun. Und man guckt sie sich an und denkt sich, haha, ich als Katzenbesitzer oder ehemaliger Katzenbesitzer erkenne diese Dinge wieder. Deshalb guter Anime. Ein weiterer Anime, der sich, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon Trend nennen kann, es ist ja erst der zweite Anime, aber wir hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr ja schon einen 24-Minuten-Flash-Anime mit, ich habe gerade vergessen, wie er heißt. The Human
Human Bug Diger irgendwas. Das war doch der, den
Human,
wir sogar
Human Crazy
ganz gut fanden,
University.
Folge.
Genau, genau. Genau. Was auch ganz weird war, so, der sah aus wie ein Kurzanime, wie so ein 3-Minuten-Flash-Kurzanime von 2012, aber es war ein 24-Minuten-langen Flash-Anime. Und genau so ein Ding ist das jetzt hier auch wieder. Auch 24 Minuten volle Länge mit Flash-Animationen. Aber gucken, vielleicht hat ja schon mal einer davon irgendwie überzeugen können. Vielleicht kann der ja auch überzeugen. Der Manga läuft seit 2017. Wir haben hier als Regisseur Ashina Minoru, der auch schon bei den erwähnten Nights with a Cat und Isekai Quartett Anime die Regie geführt hat. Ist also auch ein reiner Flash-Regisseur. Ja, dann auf geht's.
Flash!
Schönen guten Abend. Oh, setzen Sie sich erstmal hin. Was kann ich Ihnen bringen?
Ich hätte gern eine Pilk.
On ice?
Ja, bitte.
Alles klar.
Wissen Sie, es war ein harter Abend. Ich habe bis gerade eben noch vor meinem Rechner gesessen, in ein Mikrobusch gesprochen und mir humorvolle Anime angeschaut. Und wissen Sie, das zerrt mich langsam aus. Ich mache das jetzt seit fast 2 Jahren. Ich habe bis zu diesem Tag genau 58 dieser Podcasts aufgenommen.
Hier Ihre Pilk.
Dankeschön. Und manchmal frage ich mich, ob das Leben nicht mehr für mich bereithalten sollte.
Ja, ich würde Ihnen empfehlen, stechen Sie einfach jemanden ab auf der Straße.
Das ist großartig. Das werde ich. Entschuldigung, die Pilk. Das werde ich tun. Danke, danke. Aber könnten Sie mir vorher vielleicht noch einen einzigen Gefallen tun, mir als Ihren treuesten Kunden?
Ja, sehr gerne.
Könnten Sie mir die Story, ach fuck, ich muss die Story zusammenfassen. Na gut, dann tue ich mir die, können Sie die Story für mich zusammenfassen? Nein, ich will mich ja nicht um meine Aufgabe
kümmern. Ich bin hier nur zum Getränkeausschank.
Ey, mein Erbrechen nachmachen gerade war so realistisch, dass mir jetzt tatsächlich übel ist. Also fasse ich mal lieber schnell die Story zusammen, bevor ich jetzt gleich kotzen gehe. Und zwar, also, es gibt in Japan eine Art von Kneipe, die nennen sich Snackbars. Das sind oft so kleine, gemütliche Hinterhofkneipen, sehr lokal begrenzt in so Nachbarschaften, meistens auch nicht mit vielen Plätzen. Und die sind quasi dafür da, ja, so ein bisschen wie in deutschen Nachbarschaftskneipen, dass man da so seinen Abend verbringt, ne? Die ganzen abgebrannten Salarymans. Also so ein bisschen wie ein Izakaya, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen lokaler. Und meistens ist es so, diese Snackbars werden von einer Mama betrieben, so nennt sich dann die Besitzerin. Das ist, ja, mittlerweile eine meistens ältere Frau. Und die zeichnen sich halt durch eine extrem familiäre Atmosphäre und einen sehr familiären Kundenstamm aus. Also da gehen oft immer dieselben Leute hin. Du hast auch meistens eine eigene Sakeflasche, die dann eben da aufbewahrt wird für dich, aus der du dann immer wieder trinken kannst. Genau, wo du dann auch nicht jedes Mal, wenn du da bist, bezahlst, sondern ich glaube einmal monatlich so deine Rechnung bezahlst und da gibt's dann halt auch kleine Snacks und Karaoke und so weiter. Und in genau so einer Snackbar spielt sich Snack Busway ab. Und zwar geht es jetzt genauer gesagt um den Snack Bus. Eine Snackbar, die von der Mama Busui und Akemi betrieben wird. Beziehungsweise ist Akemi diejenige, die jetzt die Bar übernehmen und weiterführen soll und deswegen da jetzt hinter dem Tresen sitzt und so ein bisschen von ihrer alten Mama Busway ausgebildet wird. Und da trifft sie auf einige ulkige Personen wie den Salaryman Yamada oder der Salaryman Yamada, der einfach nichts hat, worüber er reden will. Dabei ist es doch, gehört es doch zum guten Ton, in einer Bar über seine Probleme zu reden mit dem Barkeeper. Deswegen, versuchen sie etwas zu finden, worüber sie reden können. Und das ist ausgesprochen ulkig. Oder etwa der Morita, der ein Perversling ist und gerne Mädels bumsen will, aber niemand will mit ihm bumsen. Und dann will er Akemi bumsen, aber Akemi hat keine Lust, mit ihm zu bumsen. Und das ist auch ulkig.
Und das alles aber so auch in sehr chilliger Bar-Atmosphäre. Also
und ich sehe gerade auf Maya Anime-List, dass eine Person vorkommt, die eventuell das Problem hat, dass sie in einer anderen Welt landet und sich nicht daran erinnern kann, wer Rem ist. Also es erwartet euch später noch eine ReZero-Referenz, aber ansonsten, ja, dreht sich der Anime um die kleinen und großen Wehwehchen der Besucher dieser Snackbar.
Ja, also die zweite Hälfte war ganz besonders anstrengend zu schauen, wo dann so der der dicke Mann mit seinen vier Zähnen da ist und sehr offen über seinen Penis redet und so sagt,
also, gemisch, ne, Schätzchen hier, Pippi, weißt du, ich pfleg meinen Schwanz auch immer den ganzen Tag richtig gut. Willst du nicht mal bei mir drauf hüpfen, Akemi Pippi? Weil ich bin so unterfickt. Dabei habe ich so einen geilen Schwanz.
So in die Richtung ging das.
Und dann sagt die, ja, nee, heute nicht. Und stellt ihm noch ein Bier hin, was sie ihm dann abrechnet. Und denkt sich, Gott, ich hasse einfach alle diese ekelhaften alten Boomer hier. Aber immerhin trinken sie viel Bier und sorgen für Umsatz.
Trinken acht lecker Bierchen.
Genau, deswegen lächle ich das einfach weg, wie das in tatsächlichen Kneipen wirklich ist. Kann ich aus Erfahrung bestätigen. Ich habe ähnliche Situationen schon mitbekommen. Dieser Anime hat extrem japanischen Humor. Und zwar so den Bodensatz von japanischem Humor, ohne Pointe. Weil, als das Drehbuch geschrieben wurde, waren Pointen noch nicht erfunden. Ja. Oder es waren halt extrem schlechte Pointe. Also ein Gag war zum Beispiel, die Akemi den Besucher irgendwas gefragt und er hat immer mit Nein geantwortet und dann hat sie es ihm nochmal gefragt, dann nochmal mit Nein und dann wurde so ein RPG-Fenster eingefügt mit zwei Auswahloptionen, ja und nein.
RPGs
und dann,
existieren, Leute.
Genau, und dann war das so ein, was ist das jetzt ein endloser Loop, so lange bis ich Ja auswähle? Vielleicht kennt ihr das ja von der Eule in Zelda Ocarina of Time, da ist das ja auch so.
Kennste?
Genau, und das war so das Niveau, auf dem der Humor durchgehend war. Also es war wirklich die ganze Zeit so die naheliegendsten Pointen ever, also so richtiger Nicht-Humor. Also, keine Ahnung, sowas wie der perverse Typ sagt, hey, guck mal, ich hab hier eine neue Brille aus Frankreich, damit kann man durch die Klamotten von Leuten schauen. Und dann nimmt sie ihm die Brille weg und schmeißt das der Mama zu. Und die zerstört mit ihren Fingern die Gläser. Und das war's. Und dann sagt er, oh, das ist ja doof, die war ja ganz schön teuer, die Brille. Und das ist der Witz.
Ja.
Ja. Ja. Also ich glaube, dieser Anime ist dafür gedacht, wenn du gerade aus der Bar kommst und selber schon acht lecker Bierchen getrunken hast und so betrunken bist, dass du über alles lachen kannst, dann findet
Beispiel
man den
über acht lecker Bierchen.
Genau.
Wenn du so aber betrunken bist, dass du schon über acht lecker Bierchen unironisch lachen kannst, dann ist das kein Anime für dich.
Ja, definitiv. Also ja. Also da war wirklich so überhaupt nichts drin, was lustig war. Die Animation war auch irgendwie, also am Anfang dachte ich mir, okay, das sieht für Flash noch ganz stabil sogar aus, aber dann hat sich's im Laufe der Folge dann doch ziemlich deutlich als, ja, die übliche Flash-Qualität von ziemlich wenig Bewegung entpuppt, auch wenn es jetzt nicht das Schlimmste war, was ich in der Hinsicht gesehen habe. Aber es war, konnte optisch dann doch nicht so wirklich mit einem ordentlich produzierten 2D-Anime mithalten.
Nee, hat halt
also
auch
konventionell produziert.
Nicht besonders ansprechende Charakterdesigns, was glaube ich Sinn der ganzen Sache ist, aber ändert nichts daran, dass das nicht sehr ansprechende Charakterdesigns waren.
Die Charakterdesigns sehen auch immer so ein bisschen off aus. Also ich finde die Proportionen so ein bisschen off. Also ich finde die Köpfe sind irgendwie zu groß.
Ja.
Also zumindest bei der Akemi.
Der Winkel, also in dem die gezeichnet sind,
irgendwie
das die Perspektive, die haut auch nicht so richtig hin, irgendwie so. Also das ist, ja, es ist eine billige Flash-Produktion, so, die viel zu lang ist. Also vielleicht hätte das als 4, 5, 6, 7, 8 Minuten Kurzanime ein bisschen besser funktioniert. Aber so.
Ich glaube, auch dann hätte ich es mega unlustig gefunden. Also dann hätte ich dem, glaube ich, keine bessere Bewertung geben als jetzt. Ja.
Also als Comedy-Anime hat er komplett versagt bei mir. Ich fand ihn jetzt auch nicht wirklich chillig oder so, weil mich die Menschen da drinnen abgenervt haben.
Und die Atmosphäre waren, der Bar war auch gar nicht so nice.
Bar, also die war viel zu hell, genau. Ja. Das war, ich denke, auch ein Problem von Flash, so von den Limitierungen, die man da hat. Das wahrscheinlich da jetzt auch nicht nochmal irgendwie mit After Effects oder so nochmal drüber gearbeitet wurde oder so. Und so sieht's aus. Deshalb kann ich diesen Anime nicht recommenden. Ich hab hier nichts Positives zu sagen zum Ding.
Ich habe eine positive Sache zu sagen, und zwar das Opening war gut.
Das Opening war ganz gut.
Nicer Party-Song, so, hat mich so ein bisschen an das Kongmin-Opening erinnert, auch wenn es jetzt nicht ganz so catchy war. Aber vom Stil her so ähnlich und das war ganz nett und hat auch gut zum Anime gepasst.
Das war stabil, ja.
Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen traurig, weil ich bin jemand, ich habe letztes Jahr selber so ein bisschen in eine Kneipe gehen für mich entdeckt und gehe gerne mal so in Bars und genieße da total die chillige, ruhige Atmosphäre und dann so ein bisschen quatschen und so hier 8 lecker Bierchen trinken. Und ja, das mag ich eigentlich und ich hätte es schon nice gefunden, wenn das jetzt so ein Anime wäre, der das so ein bisschen einfängt und dann vielleicht so ein bisschen so, ja, ein paar nette Charaktere einführt, über deren Schicksale wir ein bisschen was erfahren. So, da hätte ich schon Lust drauf gehabt. Aber es war dann am Ende doch wirklich ein extrem unlustiger Comedy-Anime, der wirklich quasi alles hervorgeholt hat, was ich an japanischem Humor nicht lustig finde. Ja, schade, aber nee, kann weg. Ist wirklich der uninteressanteste Anime der Season, würde ich sagen.
Ja.
Und weil er so uninteressant ist, kommen wir zur Bewertung, würde ich sagen.
Mhm.
Auf MAL hat das Ganze eine 5,58, also auch hier sind die Leute nicht so wirklich überzeugt, bei gerade mal 1055 Bewertungen, also das Ding schaut halt auch niemand. Der Stand ist hier der 28.02.2024. Unsere Community gibt eine 2,44 bei 9 Bewertungen und das ist mal wieder viel zu niedrig, Leute. Kommt also donnerstags 19.30 Uhr auf nanaone.net/livestream, kommt auf unseren Discord, bewertet die Anime mit, kommt mit in die Community-Bewertung, ihr werdet dann da live eingerechnet, also ihr könnt Teil der demokratischen Revolution bei Nana One sein. Und wer auch Teil der demokratischen Revolution ist, ist Gabby und deswegen gibt er jetzt seine Bewertung ab.
1/10, Endo.
Ah, ich muss ehrlich sagen, so sehr habe ich es dann doch nicht gehasst. Also es hat mich zumindest nicht aggressiv gemacht, deswegen gebe ich noch eine 3/10. Fand ich ehrlich gesagt sogar besser als die Anime davor.
Yo, 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 willkommen zum letzten Anime für heute und zwar ist das oh nein! Oh. Lupu Nanakaime no Akuyakurejo wa Moto Tekikoku de Chiyuki Mama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsusuru. Im internationalen Titel. Seventh Time Loop. The villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. Ausrufezeichen.
Worst enemy.
Worst enemy. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light Novel-Adaption von den Studios Studio Kai, also Gonzo und Hornets. Die hatten wir in dieser Kombi schon 2022 mit Skeleton Knight in Another World. Das war der, der mit einer Rape-Szene beginnt, wo ein Kind vergewaltigt wird. Eine Light Novel-Adaption, habe ich gerade schon gesagt. Die Light Novel läuft seit 2020. Als Regisseur haben wir Iwata Kazuya, der Regisseur von Yojo, Shajo und Love After World Domination. Sehr, 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 sehr basierter Regisseur. Da bin ich jetzt mal sehr auf die Regie gespannt, weil Yojo, Shajo ist großartig und Love After World Domination hat auch sehr coole Regie. Ja. Guter neuer Jungregisseur, auf den ich ein Auge habe. Let's go.
Das Böse! Ich wurde einfach wiedergeboren. 7-mal. Dabei habe ich mir doch extra meine Tönnies Fleischfabrik im letzten Leben aufgebaut. Und im Leben davor wurde ich deutsche Meisterin mit dem St. Pauli. Und davor habe ich 8 lecker Bierchen getrunken. Doshi, oh! Gabby, worum geht's?
Es geht um die Irmgard. Die Irmgard ist gerade mal 15 Jahre alt, aber bereits unter den richesten Rich Facts unterwegs. Na gut, weil es halt durch ihre familiäre Situation so ist. Sie soll den, wie heißt er? Ich nenne ihn einfach Ronny. Sie soll den Prinzen Ronny heiraten, hat er gar keinen Namen? Hat anscheinend gar keinen Namen. Okay. Aber egal, er bekommt jetzt einen Namen. Es ist Ronny. Ich glaube, sein Name wurde auch erwähnt. Er hatte, glaube ich, einen Namen. Aber er ist nicht in der Charakterliste drinne. Aber er ist gar nicht in der Charakterliste drinne. Ne? Ich bin jetzt gerade, sorry, dass ich das jetzt gerade zerstöre, aber ich bin gerade völlig verwirrt, weil er ist... Doch, hier, Dietrich. Ah ja, Dietrich war sein Name. Genau, der Dietrich. So, die Irmgard will den Dietrich heiraten. Übrigens, diesen Namen denke ich mir gerade nicht aus. Die heißt legitim so, exakt so. Der Dietrich, mit dem sie verlobt ist, der sagt eines Tages plötzlich, ich löse die Verlobung auf, du bist eine alte Fotze. Und da sagt die Irmgard, oh nee. Und der Dietrich sagt, oh doch, alte Fotze. Und Irmgard sagt aber, ich bin keine alte Fotze, ich bin eine starke Frau. Deshalb schließt sie sich ein paar Händlern an und wird... eine sehr, sehr starke und selbstbestimmte Händlerin,
die viel Geld macht mit dem Handel mit Luxusgütern und sehr viel Erfahrung sammelt als Händlerin. Aber nach 5 Jahren plötzlich wird sie getötet, denn ein Krieg bricht aus und sie verliert dabei ihr Leben. Plötzlich wird sie reinkarniert und steht wieder vor Dietrich, der die Verlobung erneut auflöst. Mit dem Wissen aus ihrem vorherigen Leben versucht sie nun die Händler zu treffen, aber die Händler, die verpasst sie, die fahren gerade nicht dort lang, wo sie eigentlich dachte, dass sie langfahren, beziehungsweise die sind da schon vorher lang gefahren. Sie holt sich nämlich noch zu Hause ein bisschen Stadtkapital, damit das der Stadt ins Händlerleben ein bisschen einfacher funktioniert im zweiten Leben. Und so kommt es, dass sie eben nicht Händlerin wird, sondern Apothekerin. Dann bricht nach 5 Jahren wieder ein Krieg aus. Sie wird wieder gekillt und ihr drittes Leben beginnt. Und das zieht sich so weiter durch. Details dazu gibt es in der ersten Folge, was sie dann noch sonst so für spannende Abenteuer erlebt in verschiedensten Berufen als Dönerverkäuferin und wie Endo schon gesagt hatte, als Gründerin des Schlachtereibetriebs Tönnies oder als Senfmogul in Bautzen.
Ja, ich weiß, sie war Englischlehrer, Gespensterjäger, Entertainer, Senftenträger. Sie war Judokämpfer, U-Boot-Lenker, Fluglotsen, Arzt, Stuhlgroßhändler.
Genau.
Ja, unter anderem.
Richtig. Und beim 6. Mal ist sie dann in einer Ritterbrigade, gibt sich als Mann aus und verteidigt während des Kriegs eine irgendwie ein Gebäude, irgendwas da. Und wo wahrscheinlich Politiker sind. Wird abgestochen und zwar vom Arnold. Ja. Und der Arnold, der ist von einem verfeindeten Königreich, ist da der Thronnachfolger und zu dem Zeitpunkt, als er sie tötet, dann auch schon der Kaiser. Und auf den trifft sie dann plötzlich in ihrem 7. Leben. Und denkt sich so, da kann ich den Typen, der mich umbringt, eigentlich auch einfach ficken. Dann bringt der mich vielleicht nicht um.
Lifehack.
Ja, einfach Lifehack. Und ob dieser Lifehack ihr gelingt, das erfahren wir in 7th Time Loop. The Villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Gabby, warum steht da Villainess im Titel? Obwohl du gerade nichts von einer Bösewichtigen erzählt hast. Nun, das wissen wir auch nicht. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass sie irgendwie eine Bösewichtin ist oder so, oder dass sie irgendwie eine typische Visual Novel Villainess ist, weil es ist nicht mal unbedingt ein typisches Visual Novel Villainess Setting hier. Es ist auch kein Isekai oder so, es ist einfach ja.
Naja.
Also das Setting es könnte ein Villainous Isekai Anime in diesem Setting stattfinden, aber es ist nicht so einer.
Ja, das Ding ist, das will ich gerade sagen, und zwar, dass ich ja beim ersten Anime noch bemängelt habe, wie unglaublich unkreativ dieses Genre ist und eigentlich nie wirklich mal Innovation reinbringt, und das ist so ein Titel, wo ich sagen würde, Gott sei Dank, endlich gibt es ihn, das ist einer der jetzt nicht alles neu denkt und keine Dekonstruktion des Genres ist, aber halt trotzdem genug eigene Flavors so in dieses ganze Konzept von, eine Bösewichtin oder zumindest ein Mädchen aus dem Adel, dem in ihrem eigentlichen Leben übel mitgespielt wurde, die zumindest das Wissen darüber hat, wie sie zu ihrem Tod oder zu ihrem Tod kommt, nutzt, um eben im nächsten Leben nicht zum Tod zu kommen. Dieses Konzept nutzt und da zumindest irgendwie ein bisschen was Eigenes draus macht. Also, ich mochte, dass der ein bisschen ernster war, dass der nicht in so eine Comedy-Richtung gegangen ist, sondern seine Geschichte schon gut genutzt hat. Und vor allen Dingen finde ich, was die erste Folge sehr gut getragen hat, ist wirklich sie als Charakter, weil ich fand sie eigentlich doch ziemlich gut ausgebaut. Also du hast ihre Experiences ziemlich gut nachvollziehen können und auch wie sie da als Charakter dran reift, wie sie da so ihre verschiedenen Erfahrungen im Leben in verschiedenen Berufen macht und sich aus allem so ein bisschen was mitnimmt und am Ende tatsächlich ein gut geschriebener, starker, motivierter, weiblicher Charakter ist und zwar nicht so in diesem ja, oberflächlichen Sinne, wie man das manchmal hat, in dem Sinne, dass sie einfach super zickig ist oder super krasse Kämpferin, sondern nein, sie ist tatsächlich eine, ja, starke Persönlichkeit, die einfach genau weiß, wie sie jetzt mit der Situation umgehen will, und das dann, ja, hoffentlich auch tut im weiteren Verlauf des Animes. Das fand ich eigentlich doch ziemlich gut dargestellt, weil sich da eben nicht im Klamauk und Tropes verloren hat.
Ich hab mir am Ende nur gedacht, irgendwie hätte ich, glaube ich, die anderen Lebensdurchläufe interessanter gefunden als das, was wir jetzt hier bekommen. So einfach ihr Leben als Händlerin ist eine coole Story, die interessant werden könnte, wo man viel draus machen kann. Ihr Leben als Apothekerin, okay, gut, hatten wir schon im Anime-Bereich, aber könnte man auch, glaube ich,
was ganz Cooles. Meinst du, sie würde dann ein Tagebuch darüber schreiben?
Oder ihr Leben als, ja, in dieser Ritterbrigade oder so, wo sie sich als Mann ausgeben muss, so, das sind ja eigentlich alles Prämissen, aus denen man einen ganzen eigenen Anime machen könnte. So, und mit eigentlich interessanten Storys so über eine starke weibliche Persönlichkeit, die da sich einfach durchs Leben durchbeißt, weil sie halt einfach krass drauf ist. So, und der siebte Durchgang, ich weiß noch gar nicht, was ich erwarten soll jetzt. Der siebte Durchgang ist jetzt, sie fickt den Kronprinzen.
Ja, oder das ist was? Jetzt nämlich eben so das Ding, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Also mich erinnert die erste Folge insofern so ein bisschen an die erste Folge von Raeliana, den wir ja vor zwei Seasons, glaube ich, hatten. Hier, wie sie die Verlobte des Dukes wurde, das auch eine ziemlich atmosphärische erste Folge hatte, in der eben auch so dieses Setting von wegen, hey, sie muss da jetzt mit dem Duke anbandeln, um da einer unliebsamen Situation zu entgehen. Und so, was in der ersten Folge nicht mega innovativ, aber auf jeden Fall gut erzählt war, wo wir aber schon gesagt haben,
das war auch ein Reincarnation-Ding, ne? Glaube ich, das
Reden. Ja, ich glaube schon. Ne? Wo wir dann gesagt da haben,
sie auch schon, wir müssen mal. Das war eigentlich die gleiche Prämisse. Sie fickt den Duke dann, damit sie.
Ja, und wo wir dann gesagt haben, wir müssen mal schauen, in welche Richtung das jetzt geht, ob das jetzt doch ein relativ ereignisloser Shoujo wird, wo es einfach darum geht, was für ein super hotter Boy der Duke ist und sich jetzt voll um sie kümmert und sie dann ihm gegenüber auftaut und was dann doch eine seichte Romance-Geschichte ist oder ob da doch mehr hintersteckt. Und das ist hier halt genau dasselbe, weil ich muss sagen, die erste Folge hätte mich motiviert, den Anime zu schauen. Das Key-Visual demotiviert mich, weil da sieht man sie in einem Flur stehen mit einer Treppe hinter sich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Typen um sie herum, die alle so aussehen wie süße, voll cute, pretty Boys. Und es könnte jetzt auch darum gehen, dass sie ihre, ja, doch ziemlich nice, starke Persönlichkeit nicht wirklich ausspielen kann, weil es in den weiteren Folgen darum geht, wie sie halt mit den cuten, pretty Boys anbandelt. Die sie romantisch gegen eine Wand drücken und ihr ins Ohr flüstern und so.
Und das ist die große Befürchtung, die ich hier habe. Es ist halt auch, ich guck gerade, der Manga läuft im Josei-Magazin, also nicht zwangsläufig jetzt so klassisches Shoujo-Ding, aber es ist halt im Original eine Light Novel. Also ist es auch schwer einzuschätzen in der Hinsicht. Aber ja, also es hat schon, also es deutet schon so darauf hin, dass das dann doch wieder so eine klassische Pretty Boy-Shoujo-Geschichte wird, wo sie so quasi ihren Harem hat und
es kann unterhaltsam sein, je nachdem, wie man die Geschichten erzählt. Also ich meine, die Regie, da hat dein Boy hier ganz gut abgeliefert, finde ich. Also ich finde, es war alles ziemlich atmosphärisch. Auch der Einstieg in die Episode, wo man quasi direkt in so eine Abschlachtorgie aus einem ihrer Todenden reingeworfen wurde, ist jetzt auch nichts super Innovatives, hat man auch schon mal gesehen. Aber ey, nett inszeniert, sah auch optisch grundsolider aus. Ich finde die Charakter-Designs sehr hübsch. Also vor allem ihr Design finde ich wirklich sehr hübsch. Da hat man sich offensichtlich auch Mühe gegeben, weil mir ist aufgefallen, dass vor allen Dingen so Nahaufnahmen von ihren Augen oder so dann wirklich extrem detailliert waren. Ja, ja. Also macht Spaß zu gucken. Und wenn man da diese so eine seichte Romance-Geschichte nett erzählt und die vielleicht inhaltlich noch ein bisschen mehr zu bieten hat als, tja, was sind die Pretty Boys hübsch, dann könnte das trotzdem ein netter kleiner Anime werden, so ein netter Snack für zwischendurch. Und ich glaube, viel mehr will das Ding halt eben auch nicht sein. Also bei Raeliana habe ich ja damals noch so ein paar politische Beats gesehen, wo ich mir dachte, oh, da könnte man was Interessantes draus machen. Hier sehe ich auch so einfach nur eine nette, süße Geschichte darüber, wie sie dann eben da doch zu ihrem guten Leben gelangt. Und warum nicht? So.
Warum nicht? Ja. Also, ich, ich, Ich war so während der Folge so die ganze Zeit relativ weit oben in meiner Bewertung, so hatte da eine relativ hohe Bewertung so im Kopf, weil mir das doch echt zugesagt hat. Aber irgendwie ist mein Interesse am Ende der Folge schon so ein bisschen abgesackt. Also so, ich denke mir dann so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, die Prämisse in die Richtung zu drehen. So, ich hätte, wie gesagt, die anderen Durchläufe irgendwie interessanter gefunden. Ansonsten, ja, wie gesagt, ja, ist stabil produziert, hat jetzt nicht die krassesten Produktionswerte, wenn man das mal vergleicht mit anderen Studio Kai-Titeln, aber war absolut stabil. Also war jetzt heute der am hochwertigsten produzierte Anime, war jetzt auch keine krasse Konkurrenz, aber der geht absolut klar von den Produktionswerten her. War eigentlich ganz schick und die Inszenierung hat auch eigentlich sehr gut funktioniert. Aber ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Hat schon so ein bisschen mein Interesse geweckt, aber zum Ende hin ist es echt ein ganzes Stück abgeflacht. So. Und ich habe echt das Gefühl, so, das wird so der klassische Shoujo-Harem mit Pretty Boys. Klingt auch so, wenn ich gerade mal so durch die MRL-Reviews so durchscrolle.
Aber das muss ja inhärent erstmal nichts Schlechtes sein. Also auch einen Shoujo-Harem mit Pretty Boys kann man gut erzählen, denke ich.
Ja, klar.
Ja, keine Ahnung. Das ist für mich so ein Titel, wenn ich Ende der Season zu wenige neue Titel habe und denke, ja komm, einen nimmst du noch mit auf die Watchlist, dann wäre das so ein Titel, der da in die Auswahl kommen würde, auf jeden Fall. Aber auch nichts, wo ich sagen muss, ja, es ist jetzt totaler Blockbuster, den man unbedingt gesehen haben muss. Außer natürlich, man steht auf sowas. Dann seid ihr hier bestens beraten, würde ich sagen.
Jupp, jupp.
So, sollen wir zu den Zahlen?
Jupp, jupp.
Dann bitte ich dich.
Auf MAL haben wir eine 7,83 bei 15.944 Bewertungen. Statt ist hier der 28.02.2024. Unsere Community gibt eine 5,36 bei 14 Bewertungen. Endo.
Ja, also wie gesagt, sah nett aus, hat sich nett angefühlt, war inhaltlich nett, also hat in keinem Punkt so richtig brilliert, aber durchgehend gut unterhalten und wie gesagt, je nachdem, wie man das Konzept umsetzt, muss das Konzept an sich auch nicht schlechtes sein. Ich gebe mal noch eine wohlwollende 6 von 10. Ja, wie gesagt, mal schauen, ob der bei mir am Ende auch auf der Watchlist landet. Gabby?
Jo, also ich war zwischenzeitlich schon so irgendwie so im 7er Bereich, aber ich glaube eine 7, Nee, fühle ich gerade noch nicht so. Ich gebe eine 6 von 10 erstmal, aber doch eine sehr wohlwollende 6 von 10. Wenn der irgendwie da noch das Ruder rumreißen kann und es nicht doch bloß noch irgendwie so eine Haremschnulze wird, so in den restlichen Episoden, und man den starken Charakter, den man jetzt hier aufgebaut hat, auch wirklich nutzt, dann könnte das tatsächlich noch was werden. Ich warte es mal noch ab. Es ist kein Titel, in den ich jetzt unmittelbar nochmal reinschauen würde, aber ich guck da mal am Ende, was so die allgemeinen Meinungen sind. Wenn ich mal in meine Freundesliste gucke, sind die irgendwie gerade zwischen 5 und 6,5 von 10. Also sieht jetzt nicht nach dem absoluten Top-Titel aus. Aber heute von den Villainous-Titeln oder von den Villain-Titeln mit Abstand der beste. Und da sind wir auch schon durch. Wir hatten bis heute plus 4 Anime für euch. Haben jetzt gleich noch ein bisschen Bonus-Content für euch. Also bleibt bitte dran. Wird auch nicht so viel. Wird heute mal ein kürzerer Podcast. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt uns kein Geld, denn wir haben alle Jobs. Oder fast alle. Oder doch, alle, ja. Stattdessen könnt ihr uns einfach 5 Sterne geben auf Spotify und auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns sehr drüber. Könnt auch gerne einen netten Kommentar da lassen. Vor allem bei uns im Discord, nanawon.net. Da findet ihr den Discord, kommt mal vorbei, da könnt ihr live dabei sein, während wir donnerstags 19.30 Uhr diesen Podcast aufnehmen, live im Livestream, könnt ihr uns mit beim Reacten zusehen und mit eure Kommentare abgeben, eure Bewertungen abgeben. Also kommt mal rum, nanawon.net. Und wir gehen in den Bonus-Content rein. Ich weiß nicht, wir haben beide eine Sache. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Wie lange kannst du es noch abwarten, bis ich über Fate rede? Soll ich gleich über Fate reden?
Ich würde sagen, das setzen wir doch am besten ans Ende, okay, als das große, okay, Highlight. Und okay, ich rede, okay, erstmal über das, was ich heute abgeschlossen habe. Eine halbe Stunde vor dem Stream übrigens, also beziehungsweise der Podcastaufnahme, ganz frisch aus dem Ofen, also hier meine Bewertung zu Death March to the Parallel World Rhapsody. Ja, ein random Isekai aus dem Jahr 2018, der zur damaligen Zeit so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Also das war so einer dieser Titel, die so dem gemeinen Normie ein Begriff waren zu dieser Zeit, aber gar nicht so wirklich den großen Hype hatten. Aber auf jeden Fall, ja, einer der Isekai, die damals so ein bisschen mehr Beachtung gefunden haben. Mittlerweile hat den, glaube ich, jeder vergessen, außer eine Person aus unserem Fansub-Discord, die immer alle daran erinnert, dass das ein ganz besonderer Isekai
täglich.
Ist, der sich super krass. Was?
Gefühlt täglich.
Ach so, ja, täglich die Leute daran erinnert, dass das ein ganz besonderer Isekai ist, der total aus der Masse heraussticht. Und da habe ich es mir natürlich nicht zweimal sagen lassen, den als erster aus unserem Team jetzt zu watchen. Also ihr werdet später auch noch ein paar andere Meinungen von Gabby und Neich auf jeden Fall bekommen. Wie war es denn so innovativ und der krasseste Isekai, den ich jemals gesehen habe? Nein. Was kann ich ansonsten noch dazu sagen? Ja, also Deathmatch ist quasi ein sehr meditativer Isekai, würde ich sagen. Also die Geschichte, es geht halt im Grunde darum, dass der Hauptcharakter ein Programmierer ist, der in einer Videospielfirma arbeitet und eines Abends beim Crunchen einschläft und dann wacht er in einem Videospiel wieder auf, das zwar dem ähnelt, das er programmiert hat, aber sich doch in einigen Punkten sehr davon unterscheidet. Und jetzt versucht er da quasi in der Isekai-Welt zu bestehen und hat aber die Strukturen der Welt sofort durchschaut, weil die alle doch sehr videospielähnlich sind. Also, Gabby, dein größter Fetisch, die Videospielparallelen in der Fantasy-Welt werden hier auf jeden Fall bedient.
Nein, gibt es.
Also es ist quasi UIs. Die Basis, auf die. Natürlich gibt's die. Ständig. Und das Ding ist, in diesem Anime gibt es quasi keine Stakes. Also er geht da durch die Welt. Er ist sowieso der absolut charakterloseste Blob, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Also es ist wirklich exakt das, was der Hauptcharakter von Princess Connect parodiert. Er hat keinen Charakter. Also er hat literally keinen Charakter. Er hat keine Meinungen, keine Wesenszüge, außer dass er nett ist. Und das ist wirklich, also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist sein einziger Wesenszug. Und er läuft da so ein bisschen durch die Welt und weil er dieses Interface da total gut verstanden hat und die Strukturen, schafft er sich auch immer gerade den Skill drauf, den er braucht. Also wenn er zum Beispiel zu einem Händler geht und will den runterhandeln, dann sagt er, ey, gib mir das mal billiger. Und dann gibt's eine UI-Einblendung, Skill handeln erlernt. Und dann gibt er ihm das billiger. Also er lernt die Skills, die er gerade braucht, einfach sofort. Er muss da nichts für machen. Er muss da nicht für trainieren oder irgendwie leveln oder XP sammeln oder so. Er hat die Skills einfach sofort. Und dadurch sind die Stakes grundsätzlich durchgehend extrem niedrig. Also selbst wenn es wie in der Mitte dann mal einen Arc gibt, wo dann doch mal ein bisschen gekämpft wird oder sie eine Aufgabe haben, vor der sie stehen, dann gibt's da keine Spannung, keine Gewalt, kein Drama oder so, sondern er läuft da einfach durch und schafft das schon alles, weil er halt jeden Skill der Welt hat. Dadurch versteht sich das Ganze eher als super meditativer Anime. Also es ist ein Anime, wo man sich super zurücklehnen und den man einfach so auf sich einprasseln lassen kann. Er läuft dann durch die Welt und sammelt alle ein Mädel nach dem anderen, das -4 ist. Also eine Loli nach der anderen. Mit denen er aber nicht bumst, sondern er geht stattdessen viel in den Puff. Also legit, das denke ich mir nicht aus.
Wait, what?
Er geht ständig ins Bordell, weil er ja die ganzen Minderjährigen, mit denen er unterwegs ist, nicht anfassen kann.
Okay.
Ja, das ist ein Punkt im Anime.
Ja, also ja. Kann man ihm vielleicht positiv anrechnen so?
Kann man auf jeden Fall. Also gut, dass der Autor positiv, auch das noch ausformuliert hat.
Also er ihm anrechnen als normalen Menschenverstand. Hey, ja, Daumen nach oben, du fickst keine Kinder. Cool.
Nee, und deswegen Rudi. Ist halt auch ganz viel im Anime, das muss man auf der anderen Seite sagen, auch wahnsinnig wholesome, weil auch die ganzen Lolis, die mit ihm unterwegs sind, es geht wirklich mehr oder weniger darum, wie er sich da so seine Familie zusammensucht. Also, die Lolis werden kein bisschen sexualisiert. Es gibt ganz mildes, edgy, aber auch eher mit den erwachsenen Mädels, also die Mädels, die dann schon die Pubertät hinter sich haben, wo das auch okay ist, sowas darzustellen. Und ansonsten ist das wirklich einfach nur, er geht da wholesome durch die Welt, macht seine kleinen Abenteuer und sammelt sich seine Familie zusammen. Mehr ist das im Grunde nicht. Es ist alles wirklich auf einer super basic Wish-Fulfillment-Ebene, aber der Anime behauptet auch nie mehr als das zu sein. Also, es wie gesagt, es gibt von Anfang an keine Stakes, er macht sofort klar, was er will und es ist wirklich durchgehend einfach nur so seine chillige Reise dadurch, ohne jegliche Stakes, wo man selber vielleicht so ein bisschen träumen kann, wenn man sich mal gewünscht hat, in einer RPG-Welt zu leben und das ist es im Grunde. Das Ganze ist dann auch am Ende ziemlich unterhaltsam, dadurch, dass es halt nun mal doch von Onuma inszeniert wurde, von dem Chat von Silverlink. Und auch wenn das hier eins der Projekte war, auf die er offensichtlich weniger Bock hatte, kriegst du, glaube ich, die Qualität einfach nicht aus dem Mann raus. Und du hast hier trotzdem ein schönes, angenehmes Pacing, in dem das Ganze ziemlich entspannt zu verfolgen ist. Du hast hier trotzdem hier und da mal interessante Regieideen und Kameraperspektiven. Du hast hübsche Pretty Colors, die so das generelle Kampf-Feeling noch mal so ein bisschen vergrößern. Leider sieht das Ding doch auch in der Blu-ray-Fassung ziemlich kaputt aus. Also du hast schon ab Folge 2 oder 3 überall immer Schmelzgesichter und so. Mein Highlight war, glaube ich, die letzte Folge, wo ein Mädel, das sollte eine sexy, edgy Szene sein und die Kamera fährt so ihren Körper hoch und du denkst dir so, ja, ja, sieht ganz okay aus und dann irgendwann kommt ihr Gesicht ins Bild und sie hat halt so ein absolutes Schmelzgesicht. Und oh, da macht dann die ganze Experience wieder kaputt. Ja, ja, also schade, dass sie da auch bei der Blu-ray nicht nochmal nachgebessert haben. Also das ist leider, muss man dem Anime schon ankreiden. Das ist, glaube ich, auch einer der kaputtesten Silverlink-Anime, die ich je gesehen habe.
Bis jetzt.
Ja, bis jetzt. Ja, schade auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, was soll man dazu sagen? Also es ist auf jeden Fall nicht das Trainwreck, das man erwarten könnte. Es ist auch kein Meisterwerk. Es funktioniert als chilliger Feierabend-Anime ganz gut. Ich würde wirklich sagen, ihr könnt den schauen oder auch nicht. Ne? Also ihr tut euch nicht weh, wenn ihr den guckt, aber ihr verpasst da auch kein absolutes Highlight, wenn ihr es nicht tut. Ich gebe eine 5 von 10. Tut mir leid, die liebe Person enttäuschen zu müssen. Das war leider nicht der krasseste, innovativste Isekai, aber auch mit Abstand nicht der schlechteste, den ich gesehen habe. Ja, ist nett.
Das klingt ja zumindest erträglich. Also
auf jeden Fall.
Ich weiß
erträglich
gar nicht,
ist ja auf jeden Fall.
Was hab ich denn damals in der ersten Folge gegeben im Stream? 3 von 10. Naja, oder vielleicht. Ist die erste Folge die schlechteste oder?
Ich fand die erste Folge eigentlich sogar ganz nice, weil die auch einige nette Regieideen drin hatte. In der ersten Folge wird ja quasi nur so sein Crunch dargestellt und wie er so, ja, da eben zukommt, da in dieser Fantasy-Welt zu sein. Es ist halt, wie gesagt, alles wahnsinnig oberflächlich. Also man merkt, der Autor hat da wirklich einfach Wish-Fulfillment betrieben. Wenn man sich daran stört, dann kann man es sehr, sehr scheiße finden, wenn man wirklich versucht, das jetzt auf einer literarischen Ebene zu analysieren. Aber wenn man es einfach nur als sich so ein bisschen chillig einkompfen lässt davon, dann ist das nett. Also, ja, die erste Folge ist halt reiner Setup. Ist nicht repräsentativ für den Rest, würde ich sagen.
So. Muss ich jetzt?
Jetzt
muss
er.
Jetzt muss ich. Okay. Ich werd alle drei Filme in einem Rutsch bewerten. Also ich mache jetzt keine Unterschiede irgendwie. Ist für mich jetzt so eine Serie. Ich habe geschaut Fate Stay Night, Heaven's Feel. Die dreiteilige Filmreihe. Ist halt Fate. Und anscheinend mag ich Fate jetzt. Denn das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Erstaunlicherweise. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass mich Endo irgendwie krass vorher hochgehypt hat oder so, weil das hat er eigentlich nicht so unbedingt gemacht und auch währenddessen nicht, weil ich Endo gar nicht gehört habe, weil wir die Lautstärke auf Maximum hatten, damit einfach die krassen Kämpfe, zu denen ich gleich noch was sage, einfach mir das Gesicht und die Ohren wegfetzen. Ich hatte hier eigentlich eine ganz gute Unterhaltung hinter mir mit diesen 6 Stunden ja immerhin, ne? Das sind ja dreimal zwei ganze Stunden. Das ist ein Brett an Filmmaterial. Jetzt zwar nicht ganz so viel Material wie ein Fate Zero oder ein Fate Unlimited Bladeworks, aber ich glaube, du hast, glaube ich, mal erwähnt, Heaven's Feel, die Route ist jetzt nicht unbedingt kürzer als die UBW-Route, ne?
Nein, überhaupt, also von der reinen Länge weiß ich es gar nicht, aber Heaven's Feel ist auf jeden Fall die Route mit den meisten relevanten Ereignissen.
Ja.
Also es gibt, ich habe mal so eine Flowchart gesehen, wo einer so alle wichtigen Plotpunkte der einzelnen Routen zusammengefasst hat und da war so Fate mit Abstand die Route mit am meisten Leerlauf, UBW hatte ungefähr doppelt so viel wichtige Plotpunkte und Heaven's Feel irgendwie dann nochmal davon das Dreifache oder so. Also es wurde auch einiges gekürzt in den Filmen. Also ich würde sagen, an Fate Dean und UBW von Ufotable wurde eigentlich inhaltlich ziemlich wenig weggekürzt. Natürlich super viel interner Monolog und so, was ja auch viele Fans ankreiden. Aber rein plotmäßig wurde wenig gekürzt, aber in Heaven's Feel wurde doch einiges weggelassen an Szenen. Unter anderem fast der gesamte Ilja-Content.
Gab's aber dann trotzdem eigentlich genug, muss ich sagen. Also es gab, also besonders im letzten Film, so im zweiten und dritten Film, so gab's dann eigentlich ziemlich viel.
Ist strittig, also, ist strittig, weil das Ding ist, das ist ja auch ganz, vor allen Dingen Charakterisierung, die da wegfällt, die ihren Charakter vielleicht nochmal ein bisschen zugänglicher und greifbarer machen und letztendlich dem Ende auch mehr emotionales Gewicht geben. Und ja, ich würde schon sagen, das war da aus einem Grund. Das Ding ist, die Hintergründe sind halt erstmal, man hat hier nur drei Filme. Also aus einem objektiven Blickwinkel würde ich sagen, hat der Regisseur Sudo, mein Boy, übrigens mein absoluter Lieblingsregisseur, hier die richtige Entscheidung getroffen, weil er hat sich nun mal auf die Dinge konzentriert, die für den eigentlichen Plot am wichtigsten sind, und das sollte man natürlich machen. Ja, und außerdem ist er ein gigantischer Sakura-Fan.
Es ist so. Gabby macht jetzt ein Review zu Fate Stay Night, Heaven's Feel, und plötzlich wird es Endos Review.
Genau.
Es geht einfach nicht, dass Endo nicht über Fate redet.
Nein, ich kann nicht.
Dass wir anderen über Fate reden möchten.
So ist das. Naja, gut, dann führ doch mal weiter aus, was du doch so zu sagen hast.
Ich muss jetzt sagen, für jemanden, der jetzt die Visual Novel nicht gespielt hat, sondern eben wirklich nur den Kontext von Fate Zero, UBW und Fate Loli hat, und der Fate Loli-Kontext ist gar nicht mal so irrelevant hier, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, muss ich jetzt sagen, dass mir das jetzt nicht irgendwie krass gerusht vorkam und ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, dass da irgendwie zentrale Inhalte fehlen, die jetzt für mich fürs Verständnis wichtig sind. Also insofern muss ich sagen, wenn das jetzt so stark gekürzt war, dann war das sehr, sehr intelligent gekürzt. Und auf eine Art und Weise, dass es wirklich nicht auffällt, wenn man den Kontext nicht kennt. Also wenn man die Vorlage nicht kennt. Insofern, ja. Also Pacing fand ich sehr, sehr stark. Also es ist quasi von Highlight zu Highlight gesprungen. Da gab es nicht viel Pausen dazwischen, da gab es nicht viel Downtime, nicht viel Verschnaufmöglichkeiten, aber gerade das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil bei Fate waren für mich immer so die Downtimes so die eher weniger interessanten Momente. Und das hat hier, also das spätestens ab dem zweiten Film gab es ja eigentlich permanente geile Action, und das nehme ich jetzt gleich mal vorweg, wirklich geile Action. Also jeder einzelne Kampf hat absolut geiles Sakuga, ist wirklich großartig inszeniert. Die Bildkomposition ist komplett generell konstant on point. Einfach absolut geile Action-Regie und auch außerhalb der Action sehr, 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 sehr gute Regie. Nicht unbedingt experimentell, wie jetzt teilweise bei Fate Loli oder so. Also ich mag die experimentelle Regie da ein bisschen mehr als das jetzt hier. Hätte aber auch nicht reingepasst, weil das hier will einfach ein cineastisches Spektakel sein. Und als das hat es extrem gut funktioniert. Ich würde sagen, für mich der am besten animierte Anime oder der am besten produzierte Anime auch, den ich jemals gesehen habe, weil einfach alles so extrem gut miteinander geflowt hat. Also es ist, das ist schon produktionstechnisch wirklich ein Meisterwerk und absolut, allein schon deswegen absolut sehenswert. Inhaltlich muss ich sagen, also ich fand's gut, auf jeden Fall. Besser als als Fate Zero und UBW, wobei ich die beiden vielleicht auch nochmal irgendwann rewatchen müsste, um das nochmal besser einschätzen zu können. Gerade Fate Zero habe ich ja dann doch ziemlich niedrig bewertet, würde ich vielleicht heutzutage vielleicht ein bisschen anders noch sehen, aber kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, das ist 10 Jahre her bei mir, dass ich das gesehen habe. Hier jetzt, also ja, wie schon gesagt, kaum Downtimes oder so, die Geschichte war angenehm emotional, wobei auch hier muss ich sagen, es hat mich nicht so emotional mitgerissen wie der erste Fate Loli Movie, der für mich, der hier auch gewisse Parallelen hat. Ich glaube, dass Fate Loli hätte besser funktioniert, wenn ich Heaven's Feel vorher gesehen hätte, weil ich glaube, es hätte sich besser angefühlt, die Parallelen auf die Weise zu erkennen, als die Parallelen zu sehen, nachdem ich schon Fate Loli gesehen habe. Dass sich eben inhaltlich so ein bisschen an Heaven's Feel orientiert. Besonders im ersten Film und ein bisschen im zweiten Film noch. Ist jetzt ist nicht so wild, welche Reihenfolge man das schaut. Wer jetzt bloß, glaube ich, würde jetzt sagen, wenn jetzt jemand eine optimale Schaureihenfolge haben wollen würde, dann würde ich sagen, schaut Fate Loli vielleicht nach den ganzen anderen Fate-Sachen, also nach Fate Zero, UBW und Heaven's Feel. Also nach dem Haupt-Fate. Genau. Und ja, also ich weiß nicht, ich war jetzt emotional jetzt nicht so komplett dabei, aber es hat ganz gut funktioniert. Also ich fand es schon spannend, ich konnte da gut mitfiebern, war jetzt aber nicht so, ja, nicht auf einer emotionalen Ebene nicht so das, was mich jetzt so komplett mitreißt. Aber kann ich jetzt auch nicht genau beschreiben, warum. Also ist einfach so, war es für mich einfach so ein, für mich hat der erste Fate Loli Film in der Hinsicht besser funktioniert. Ja. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ich bin gerade am Überlegen. Enno erwartet wahrscheinlich, dass ich noch sehr, sehr viel darüber erzähle. Aber ich bin gerade sehr, sehr müde und weiß gerade nicht mehr so richtig. Ach ja, genau. Wir hatten, stimmt, das hatte ich noch hier in meinen Notizen geschrieben. Wir hatten im Nachhinein noch so ein bisschen kurz drüber geredet. Wir hatten dann nicht mehr so super viel Zeit und haben uns auch nicht mehr so lange gesehen, Endo und ich. Aber Endo hatte noch gesagt, so für ihn ist der Film besonders stark, was so philosophische Gedankenspiele betrifft oder generell so den philosophischen Ansatz hier. Wie viel sind, was sind Menschenleben wert und ja, die Entscheidungen von Shiro, dem Hauptcharakter, also welche Entscheidungen trifft er für einzelne Personen und für die gesamte Menschheit und so. Hat jetzt für mich jetzt nicht so krass funktioniert, vielleicht auch, weil ich das schon kannte, aus eben auch wieder hier dem ersten Fate Loli Movie. Da gab es ja quasi so den gleichen inneren Konflikt. Bisschen auf einer anderen Ebene, aber schon sehr ähnlich. Und ja, fand ich jetzt nicht krass, weil ich es aber auch schon, glaube ich, in diversen anderen Unterhaltungsmedien in der Form gesehen habe. Also war jetzt für mich jetzt nicht so der krasse, tiefgründige, philosophische Film oder so. Dafür, ich habe es halt eher fürs Popcorn-Kino geschätzt, das Ding. Und nicht so für holy shit, das war jetzt so für mich das intellektuelle Meisterwerk.
Cringe.
Ich weiß. Holy shit. Und jetzt wird gerade bei uns im Chat wird irgendwie, ist ein gespoilertes Video und ich klicke drauf und sehe einfach Porn. Immerhin mit Best Girl. Stimmt, das wollte ich dich noch fragen. Wie Hardcore-Normie bin ich, wenn ich sage, dass Rin Best Girl in Fate ist?
Extrem Normie. Das ist der normigste Normie-Take
überhaupt. Ich weiß, überhaupt. Das habe ich mir schon fast gedacht, ja. Aber, ja. Das ist meine Meinung. Rin Best Girl. Ich hab's jetzt gesagt. Okay. Guck mal, hier im Chat hat aber, guck mal hier, Pipapo im Chat sagt auch Rin Best Girl. Tja.
Ja, aber Pipapo ist ja auch Normie.
Verdammt. Tja, bin ich halt Normie.
Aber Pipapo so hat es mehr verstanden als du, weil er einen Punkt besser gegeben hat.
Tja. Aber, tja. Also die Bewertung, die ich jetzt gebe, und das wird eine 8 von 10 sein, ist für meine Verhältnisse, dafür, dass ich bei Fate mal ursprünglich mit einer 4 reingestiegen bin, bei der ersten Hälfte von Fate Zero, ist das doch eigentlich ein guter Punkt, oder? Also da hat sich doch gut entwickelt, oder?
Es hat sich in die richtige Richtung entwickelt, aber so ganz da bist du noch nicht. Aber ich verzeihe es dir, wenn du irgendwann Fate Zero und UBW noch mal rewatchen wirst mit Heaven's Feel und dann auch wirklich die philosophische Entwicklung siehst, die ja nicht nur in Heaven's Feel aufgemacht wird, sondern sich ja durch die gesamte Geschichte von Fate beziehungsweise Fate's Day Night zieht und dann am Ende von Heaven's Feel ja in einer Konklusion zusammenläuft, dann wirst du das sicherlich appreciaten können und dann wird's dich auch emotional mehr mitnehmen und dann wirst du alle Fate-Teile auf 10 von 10 hochstufen.
Auf
Fate und dann können wir wieder Freunde sein.
Mal gucken. Ja, also ich denke, Fate wird nicht mein zweites Raildeck sein, wird nicht das Universum sein, dass ich mich so übelst krass rein vertiefe. Ich glaube, das ist für alle auch am besten so, weil sonst hättest du halt zweimal Endo hier, noch eine zweite Person, die einfach permanent über Fate redet, bei jeder besten Gelegenheit. Von daher seid froh. So viele Gelegenheiten über Raildecks zu reden gibt's ja meistens leider nicht. Deshalb ja, bleibt euch das erspart, dass ich irgendwie die ganze Zeit gottlos am Fachsimpeln bin und am Franchise-Hypen. Ja. Aber ist okay, ich kann langsam ein bisschen Endos Faszination mit dem Franchise nachvollziehen und es ist so ein Ding, es ist halt so ein Ding mit einer sehr, sehr komplexen Lore, wo man sich auch richtig geil rein vertiefen kann und das ist sowas ist eigentlich auch so voll meins. Also ich liebe eigentlich so Titel, wo man merkt, dass sich der Autor einfach oder die Autorin sich da einfach wirklich so viel Gedanken gemacht haben, um die Welt, um eine wirklich nachvollziehbare Welt zu konstruieren. Es ist bei Fate ein bisschen schwierig teilweise mit diesen ganzen verschiedenen Universen und so, aber auch das habe ich jetzt so, jetzt, nachdem ich jetzt auch nochmal Garden of Sinners rewatcht hat, dass er jetzt auch nochmal am Ende von Heaven's Feel dann nochmal einen Wink mit dem Referenzenpfahl gab, dass das doch alles ganz gut ineinander reinfloat, diese ganze Welt, selbst wenn man das so, also dieses ganze Multiversum. So, ich bin jetzt nicht der größte Multiversen-Fan, deshalb bevorzuge ich dann weiterhin Raildex mit seinem einzelnen Universum, aber es ist ein gut strukturiertes, gut gestaltetes Multiversum, wo man dann auch so nach einer Weile merkt, dass das ja doch recht intelligent alles miteinander verknüpft ist.
Ja.
Ja, und ich glaube, ja, so positiv habe ich noch nie über Fate geredet. Und ich denke, das ist dann, da sollte Endo jetzt
außer
mal...
Außer über Fate Loli. Fate Loli
mochte aber auch nur über die zwei sind, Filme. Ja. Also, den habe ich eine 8 von 10 gegeben, aber das war, aber der Serie ja nicht. Also die ist, ja, ist auch nicht viel niedriger, aber da war ich ja zwischen 6,5 und 7,5, glaube ich, oder irgendwie so. 6,5 und 7, irgendwie so meistens so im Start.
Ja, also wenn man bedenkt, dass du dann ja in ein paar Jahren mit deinem Rewatch alles auf 10 von 10 hochstufen wirst, finde ich, ist das schon ganz gut so, ja. Kann ich appreciaten, kann ich meinen Stempel draufdrücken.
Okay. Dann habe ich fertig, das war mein Fate Heaven's Feel Review und ja, ich war jetzt sehr vorsichtig. Ich hab Angst, ich habe auch so das Messer an der Kehle gerade noch von Endo, der nimmt es jetzt, glaube ich, so langsam weg. Ja, jetzt ist es weg. Okay, danke. Guti, das war der siebte und vorletzte Podcast zur Winterseason 2024. Nächste Woche haben wir nochmal einen, dann sind wir durch mit dem großen Finale. Wir schauen dann endlich Solo-Leveling. zu einem Zeitpunkt, an dem schon niemand mehr über Solo-Leveling kehrt, aber wir schauen es trotzdem und werden dann endlich mal darüber reden und gucken, ob es wirklich der beste Anime des Jahres oder zumindest der Season ist. Spoiler, wahrscheinlich nicht. Guti. Dann würde ich sagen. Ach, guck mal, wer klopft denn da an? Mitch, hey! Na, willst du auch mal kurz nochmal ans Mikrofon? Ja, komm ran hier. Und wir sagen schon mal Tschüss und Mitch erzählt euch nochmal was. Tschüssi!
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.